Ich habe auf Instagram einen Aufruf gestartet, um euch zu fragen, wen ich denn eigentlich so im feministischen Milieu, sag ich jetzt einmal, interviewen sollen. Und ihr habt mir 40, 50 Namen zurückgeschrieben. Ich habe die sortiert, habe geschaut, wo passt es, was ist interessant. Und einer der häufigsten Namen, die genannt worden sind, ist der Name Koschka Linkerhand. Wer Koschka ist, möchte ich euch gleich sagen. Aber zunächst möchte ich euch begrüßen zu meinem Podcast und hier noch die Quellen. Der Podcast heißt und hier noch die Quellen, weil ich meine Aussagen mit Quellen belege. Bei einem Interview gibt es nicht so viele Quellen. Ich habe ein paar Fragen, die sich auf Quellen beziehen, und auch Koschka wird ein paar Literaturtipps geben. Die habe ich alle verlinkt. Also ihr könnt in den Shownotes das Transkript finden. Wenn ihr merkt, dass ich in meinem Podcast Fehler mache, könnt ihr mir jederzeit schreiben, wenn ihr Einwände habt oder Kritik. Einfach eine E-Mail an podcast@ohneliebel.com und ich lese mir die Sachen durch, und wenn ich einen Fehler finde, dann stelle ich den auf meine Webseite auch online. Kommen wir zu Koschka Linkerhand. Sie ist eine feministische Publizistin, die seit ungefähr 10 Jahren den politischen Diskurs schreibend begleitet. Sie ist die Autorin von 2 Sachbüchern, um die es auch vor allem gehen soll. Da ist zum einen das Buch Feministisch Streiten von 2018 und das Buch Feministisch Streiten 2, was letzten Dezember, jetzt 24, rausgekommen ist. Sie ist aber auch literarisch tätig als Autorin und hat 3 Romane veröffentlicht mit dem Titel Die Irrfahrten der Anne Bonny, Ein neuer, ein ganz anderer Ort, sowie drittens Um mein Leben. Ich habe Koschka angeschrieben und sie gefragt, ob sie Lust hat auf ein Interview. Es gab keine wirkliche Zeitbegrenzung. Wir haben einfach mal geschaut, wie lang es so wird. Es wurde 1,75 Stunden, ein sehr beliebtes Gespräch, und ich freue mich sehr, dass sie zugesagt hat. Viel Spaß mit dem Interview. Kurz noch ein Hinweis: Ihr könnt diesen Podcast finanziell unterstützen. Ich freue mich immer, weil ihr wisst, mit Feminismus kann man immer weniger Geld verdienen. Seit Trump und Merz in der Wirtschaftskrise ist das kein Spaß mehr. Also falls ihr auf PayPal, auf Ko-Fi, auf Steady, auf, was habe ich vergessen, PayPal oder Patreon, also alles, wo es überhaupt nur geht, könnt ihr mich gerne unterstützen. Alle Infos da findet ihr in den Shownotes. Schon mit 3 Euro seid ihr als Mitglieder dabei. Auch Einzelbeträge sind gern gesehen. Und ich werde jetzt in Zukunft auch Zusatzfolgen machen. Wenn ihr Fragen an mich habt, ich würde gerne so eine Art AMA machen, also Ask Me Anything, wo die Leute, die mich also praktisch abonniert haben monatlich, diese Folgen auch hören können. Schreibt mir dazu gerne an fragohle@ohneliebel.com, und ich bereite gerade die erste AMA-Folge vor. Und dann schwätze ich ein bisschen darüber, was mir so durch den Kopf geht, was ihr so für Fragen habt. Und da freue ich mich sehr drauf. Aber jetzt geht's wirklich los mit dem Interview. Viel Spaß. Warte. Ihr könnt den Podcast auch auf Spotify oder auf YouTube per Video hören, falls ihr uns zuschauen wollt. Das wollte ich noch anmerken. Aber jetzt geht's wirklich los. Meine Güte. Koschka, du hast Feministisch Streiten 1 2018 veröffentlicht. Und das war ein Sammelband, der sich jetzt in meinen Worten damit beschäftigt, wie wir auf feministische Weise miteinander streiten, wie wir als FeministInnen über Feminismus streiten und wie wir Streit als eine feministische Kunst erlernen können. Was hat dich zu diesem Sammelband bewegt? Welche Probleme hast du gesehen, dass du gesagt hast, wir brauchen unbedingt Feministisch Streiten 1? Mhm. Nee, hieß es nicht Feministisch Streiten 1, gell? Es hieß Feministisch Streiten, okay, oder? Ich sage jetzt immer 1, weil auf den zweiten Teil kommen wir noch zu sprechen, aber ja.
Ja, das ist quasi die Nachträglichkeit. Mit dem zweiten ist es zu Feministisch Streiten 1 geworden.
Wurde es dann noch nachträglich angepasst?
Nö, das nicht. Ist nur ein bisschen wie bei Geschwisterkindern. Man ist halt so lange ein Einzelkind, bis ein zweites kommt, dann ist man das Ältere.
Ja, gut.
Also einfach nur diese Logik.
Ich bin Drilling, ich war von Anfang an zu dritt.
Du bist Drilling? Nein, wie krass ist das? Oh, wie schön.
Und wir haben noch Zwillingsgeschwister, also genau, diese Sinne.
Krasse Quote, starke Mutti, was?
Aber gut, bleiben wir nochmal kurz bei 2018, bevor wir in die Gegenwart springen. Also was hat sich dazu bewegt, diesen Sammelband rauszubringen?
Also ich hatte, als ich Feministisch Streiten rausgebracht habe, hatte ich schon ein paar Jahre damit zugebracht, feministische Artikel zu schreiben, also zu feministischer Theoriebildung, und war auch schon eine Weile als Referentin unterwegs, zum Teil in so einem Frauengruppenkollektiv, zum Teil auch alleine. Und da sind mir bestimmte Streitpunkte immer wieder aufgefallen, die mich total irritiert haben und die für dich, die zu verstehen, ich auch ziemlich lange gebraucht habe. Zum Beispiel, warum es total schwer ist, über bestimmte Punkte in Diskussionen zu geraten. Also sei es Prostitutionskritik oder Religionskritik, die besonders Islamkritik ist, dass da die Gemüter so relativ schnell hochkochen und es gar nicht so richtig möglich ist, so ein Streitgespräch vom Zaun zu brechen oder zu führen. Und ich dann auch relativ schnell mir starke Positionen angeeignet habe, mit der ich dann doch immer wieder in diese Streits gehen wollte, weil ich eben der Meinung war, dass meine Position ja eben die richtige ist. Und diese Auseinandersetzung oder dieser nicht stattfindende Streit, vor allem mit queerfeministischen Positionen zu Sexarbeit, zu Religionskritik, der hat dann nochmal so eine, wurde dann nochmal so ein bisschen gepusht durch das Buch Weißreflexe, das Patsy LaMula Love 2017, glaube ich, rausgebracht hat.
Ja, müssten ja voll gewesen sein, ja.
Und
kannst
genau,
du kurz darauf, also, weil für die Leute, die es nicht kennen, ich habe es gelesen, ich wollte es eigentlich auch mal vorstellen, aber ich kam noch nicht dazu. Kannst du kurz sagen, was es für ein Buch war?
Genau, Beißreflex ist so ein, also ist ein Sammelband, der auch im Querverlag erschienen ist, in dem dann später meine Bücher erschienen sind und in dem Patsy so verschiedene Stimmen gesammelt hat, die halt eine Kritik an einer queerfeministischen Szene, Praxis, an Positionen, die vertreten werden, aber eben eigentlich auch schon an nicht vorhandenem Streit und nicht vorhandener Auseinandersetzung führen und das damals so ein bisschen, also so für Furore gesorgt hat oder ziemlich dolle eingeschlagen ist, für sehr viel Kritik gesorgt hat. Genau, da war ich eine der AutorInnen, die dafür geschrieben haben. Und ich hatte ziemlich schnell das Gefühl, dass die Kritik an queerfeministischen Positionen, dass die auch ganz schön umschlagen kann in antifeministische oder sehr bürgerliche Positionen, die ich als linke Denkerin ablehne. Und mein Gedanke dann war so, okay, wir müssen dieses Streiten oder diese szeneinterne Kritik auf explizit feministische Weise weiterführen. Mhm. Und das war der Anstoß zu feministisch Streiten, wobei mich dann auch der Querverlag, besonders Ilona Bubeck, total unterstützt hat, dass ich dazu dann wiederum einen Sammelband rausbringen sollte. Und dann habe ich innerhalb sehr kurzer Zeit dann diesen auf die Beine gebracht, zum Teil mit Texten, die ich auch schon vor längerem geschrieben hatte, zum Teil auch mit Genossinnen zusammen und zum Teil mit Texten, die ich extra dafür angefragt habe, um eben die Diskussion zu beleben und die aber eben explizit feministisch zu führen, mit einem feministischen Erkenntnisinteresse.
Also würdest du auch sagen, dass es nicht nur eine Weiterführung der Kritik vielleicht an queerfeministischen Streit- oder Nicht-Streitpositionen war, aber auch gewissermaßen eine Kritik an Beißreflexe?
Zu einem bestimmten Teil glaube ich schon. Also dieser Fokus, wir müssen jetzt mal dem Queerfeminismus sagen, was richtig ist, den hat feministisch Streiten 1 auf alle Fälle auch total stark. Und wo Beißreflexe kritisiert worden waren dann so Stellen, wo zum Beispiel in einem Text von den ich im Ganzen auch gar nicht falsch finde und fand, das war der Text von Till Amelung, wo es darum geht, um so eine Einladungspolitik, glaube ich, mit man lädt jemanden ein, weil man dessen Position interessant findet, stellt dann fest, die Person ist irgendwie doch doof oder die hat mal mit jemandem gesprochen oder zusammengearbeitet, den man ganz blöd findet, dann wird jemand da auf eine ziemlich unschöne, intransparente Weise wieder ausgeladen und sitzt dann so und weiß zum Teil gar nicht, was jetzt eigentlich los ist und geschweige denn von der ganzen Orga-Arbeit oder vielleicht auch finanziellen Verlusten, die da ranhängen. Und Till hatte sich da bezogen auf einen Text von Uli Krug und Justus Wertmüller, das ist so ein, oh Gott, wie heißt der denn, Infantile Inquisition, der halt in so einem antideutschen Szene-Kontext entstanden war, wo so gesagt wird, dass es ja gar nicht klar ist, was Vergewaltigung eigentlich ausmacht und dass es ja auch den großen Bereich der Verführung gibt und wo so ein bisschen alle feministische Kritik an solchen Verführungstheoremen, also für so für Invalide und Infantil quasi erklärt wurde. Und was ich den fand ich halt auch damals schon total bescheuert und unfeministisch.
Ich kann es mir vorstellen. Also ja.
Genau, also insofern waren das Sachen, von denen ich eben nicht wollte, dass die Kritik am Queerfeminismus in diese Richtung weitergeht.
Ja.
Ja, das ist nicht so explizit in dem Band, also weil ich auch die Solidarität mit dem Projekt Beißreflexe sehr wichtig fand und ich denke auch finde, aber das hat auf alle Fälle, hat das dann einen anderen Drive oder es ist mir auch wichtig, das dann halt in Rahmen von einer linksradikalen Gesellschaftskritik und Kapitalismuskritik zu framen, den man halt nicht hat in dem Bezug auf diese antideutschen Autoren.
Jetzt war das ja so vor 6, 7 Jahren, dass dieser Band rausgekommen ist. Es ist ja so, dass wir eigentlich auch über den zweiten Teil sprechen wollen vom Feministisch Streiten. Also gewissermaßen das Update, was du jetzt all diesen Jahren rausgebracht hast, was ja eine Essay-Sammlung ist, die nur deine Essays beinhaltet. Also es ist kein Sammelband mit mehreren Autorinnen mehr. Was hat sich denn seitdem verändert? Warum brauchte Feministisch Streiten 1 in diesem Falle einen Band, der Feministisch Streiten 2 heißt?
Also die erste Initiation war tatsächlich, dass Ilona Bubeck vom Querverlag meinte vor, ich glaube, 3 Jahren, mach doch mal eine Monographie, Koschka. Die Leute fragen sich immer, da muss doch mal was nachkommen oder da muss doch mal ein neues Buch liefern.
Also vielleicht dazu kurz eingehalten. Also Feministisch Streiten 1 ist jetzt in der 4. Auflage. Also es hat sich durchaus gut verkauft. Wir müssen ja immer noch sagen, es ist eine durchaus szeneinterne politische Streitschrift. Also jetzt nicht wahnsinnig populär hochgezogen. Und dafür ist es ja schon beachtlich, also was es an Auflagen hatte.
Ja, das finde ich auch, das hat mich auch total gefreut, dass Feministisch Streiten ja auch ein bisschen so, fast so, ich weiß nicht, ob man sagen kann, stille Kreise gezogen hat, also so relativ unbeachtet von größeren Medien oder so. Und mir über die Jahre halt immer wieder auch, also Feministinnen begegnet sind, die gemeint haben, das war so ihre erste Berührung mit feministischer Theorie oder auch mit also ein Umgang irgendwie dieser nicht vorhandenen Streitbarkeit und wie man das machen kann, ohne halt zu sagen, ich bin unsolidarisch mit anderen Feministinnen. Und das, glaube ich, war so ein bisschen das, vielleicht das Interessante daran, also plus die Kritik am Queerfeminismus, die vielleicht auch viele interessant fanden.
Ich muss auch wirklich im Vergleich sagen, also zu Beißreflexe empfand ich Feministisch Streiten wirklich als den Versuch einer solidarischen Kritik, der auch in großen Teilen gelungen ist. Ich fand Beißreflexe in großen Teilen auch einfach nicht mehr solidarisch. Also da wurde dann draufgehauen, vielleicht auch zu Recht, aber man hat dann einfach nicht so ganz aufhören können, auch mal argumentativ zuzuhauen und vielleicht auch zu sehen, hey, wo gibt es denn vielleicht doch einen Punkt oder wo wäre es denn wichtig, dass man die Brücken jetzt nicht sofort abreißt, sondern aufrechterhält. So, weil man ist sich ja auch nicht Spinnefeind. Es gibt ja durchaus gemeinsame Ziele und Interessen, die man erreichen muss. So.
Ja, genau. Und ich glaube, diese Richtung und dieses Bedürfnis ist bei mir auch mit den Jahren stärker geworden. Also eigentlich auch mit dem immer apokalyptischer Werden der gesellschaftlichen Verhältnisse, was bei Feministisch Streiten sich ja auch schon ein bisschen so abzeichnet. Mhm. Also im Vorwort hatte ich damals die Nazis auf der Frankfurter Buchmesse erwähnt, die dann, glaube ich, 2016 plötzlich mit riesengroßen Ständen aufgetaucht sind und man also erstmal sich umgucken musste, was denn jetzt hier passiert ist innerhalb einer relativen kulturellen Hegemonie oder diesem Regenbogenkapitalismus, über den wir neulich schon ein bisschen gesprochen hatten, der ja so ein paar Jahre durchaus getragen hat, dass man sich das sogar leisten konnte. Man hatte irgendwie das vielleicht so Pöstchen oder Stellen als Feministin, als queere Aktivistin und dass damit langsam zu Ende sein könnte, hat sich damals auch schon abgezeichnet, aber das ist ja, die Entwicklung ist ja wahnsinnig rasant seitdem geworden. Und damit auch so meine Suche mit dem, oh Gott, es gibt ganz schön krasse Streitpunkte und ich halte es immer noch für total falsch, die unter den Teppich zu kehren. Aber wir müssen irgendwie uns da zusammenraufen und zusammenreißen und irgendwie schauen, was der linke, der feministische, der queere Grundkonsens ist, unter dem man halt irgendwie was machen kann, was irgendwie Voraussetzungen sind für feministische Bewegungen. Genau, und das war das, was dann, glaube ich, sich so stark durch den Entstehungsprozess von Feministisch Streiten 2 gezogen hat, dass auch die Texte, die schon längst da waren, also die waren zum Teil da auch schon 3 oder 4 Jahre alt, dass ich die eigentlich alle nochmal stark überarbeitet habe. Und also mit diesem Hintergrund, es reicht gar nicht mehr festzustellen, zu sagen, an dem Punkt finde ich diese Feministin falsch und an dem Punkt finde ich sie richtig. Und das muss man sagen dürfen. Man muss Differenz herausstellen, sondern auch, was machen wir dann halt damit? Also was kann das konkret bedeuten, zum Beispiel in dem Kampf um das Recht auf Abtreibung oder in dem Kampf um gegen religiöse Repressionen von Frauen und Queers. Genau, dieses Moment ist sehr viel stärker geworden.
Kannst du das vielleicht kurz zum Beispiel am Thema Abtreibung ein bisschen klar machen, wo diese notwendig zu benennenden Differenzen liegen, aber auch die Frage ist, ja, was macht man jetzt damit? Also
der Kampf um das Recht auf Abtreibung ist ja einer, der so einen ganz vielen Ländern geführt wird und geführt wurde von feministischer Seite, der sich auch dolle zugespitzt hat in den letzten Jahren, weil das auch so eins der einer der Agitation, weil die Rechten das ja auch als eins ihrer Agitationsfelder entdeckt haben, was ja nicht zuletzt am Freitag die verhinderte Wahl dieser Verfassungsrichterin gezeigt hat.
Genau, wir nehmen jetzt gerade am 14. Juli auf. Das war eben gerade frisch jetzt in den News, wo es ja auch um ihre Einstellung zum Paragraph 218 geht.
Ja, dass dann die CDU auf die Hetze der AfD hin quasi sich geweigert hat, diese Verfassungsrichterin mitzuwählen. Genau, dass es halt dadurch akuter geworden ist, aber ja auch in den Jahren davor sich schon so abgezeichnet hat, dass es so viel darum geht. Und also zum Beispiel mit der Abschaffung des Grundsatzurteils in den USA durch den Supreme Court 2022, wo es jetzt diese krassen rechten Verfassungsrichter gibt, wo klar ist, da ist gar nichts mehr zu holen, feministisch. Und die Rechte von Frauen oder im Extremfall das Leben von Frauen ist ihnen halt total egal. Und gleichzeitig ist aber das Recht auf Abtreibung auch so ein Kristallisationspunkt feministischen Engagements gewesen. Und das hat mich sehr interessiert und mir viel Hoffnung gegeben in den letzten Jahren, dass da FeministInnen verschiedener Richtungen immer wieder zusammengekommen sind. Und das hat mich dazu gebracht, auch nochmal zu schauen, was es da vielleicht auch für unterschiedliche Interessenslagen gibt. Also neben einer Kritik am Abtreibungsverbot, das wir ja de facto auch in Deutschland haben, wie sich das halt historisch hergeleitet hat, welche Rolle da die katholische Kirche zum Beispiel einnimmt, auch zu schauen, was sind explizit Perspektiven eines schwarzen Feminismus auf das Recht auf Abtreibung oder was ist eine antikoloniale Perspektive auf das Recht auf Abtreibung.
Kannst du das kurz skizzieren? Ich finde das ganz interessant. Da einfach mal ein bisschen die Perspektive aufzumachen, ein bisschen konkreter zu werden.
Ja, ja. Genau, also was unterscheidet sich dann nochmal? Und da bin ich auch durch die Kritik von Silvia Federici, die halt eine großartige Stichwortgeberin ist, also eine marxistische Feministin, um auch eben zum Beispiel Perspektiven des globalen Südens in die Theoriebildung einzubringen. Also sie schreibt zum Beispiel, dass in diesem Kampf um das Recht auf Abtreibung, der schon seit den 70ern geführt wurde, dass es da in der zweiten Frauenbewegung nicht gelungen ist, wirklich die Perspektiven schwarzer Frauen einzubringen. Deren Erfahrung ist tatsächlich wahr, dass ihnen eher das Recht, Kinder zu bekommen und medizinische Versorgung zu bekommen und die gesund aufzuziehen, verweigert wurde. Also, dass es immer wieder staatliche Initiativen gab, nicht weiße Bevölkerungsteile einzudämmen oder Angst zu haben oder da irgendwelche Narrative zu spinnen von, die kriegen ganz viele Kinder und dann wird es ganz gefährlich, so ähnlich wie das jetzt ja auch ein bisschen in so einem antimuslimischen Rassismus ist. Die sind hier, die kriegen ganz viele Kinder und am Ende sind wir die Minderheit, also was dann so weit ging, dass in 60ern, 70ern so Abtreibungstechnologie exportiert wurde, nach Indien zum Beispiel, wo dann tatsächlich massiv eingegriffen wurde in durch Abtreibung, dass halt weniger Mädchen zur Welt kommen, was ja bis heute der Fall ist in Indien. Ich weiß nicht, ob sich das in den letzten Jahren ein klein bisschen gebessert hat, aber eben dazu führt, dass es jetzt in der Generation so, ich weiß nicht, also ab 25 Jahren abwärts sehr viel mehr Männer als Frauen gibt, was ja auch gesellschaftlich krasse Folgen hat, aber eben auch dazu geführt hat, dass halt diese ganzen weiblichen Föten halt abgetrieben wurden. Also was.
Und dann verkehrt sich eben die Logik der Selbstbestimmung über den weiblichen Körper in so eine eugenische Fremdbestimmung. Also treibt bitte alle ab, damit wir unsere nationalistische Politik durchführen können oder unsere völkische.
Genau, das Recht auf Abtreibung war halt immer was sehr partiell ist und hatte eine rassistische Schlagseite und darf halt nicht getrennt werden von dem Recht von Frauen und Queers darauf sich reproduktiv ich weiß nicht, ich würde es nicht sagen, dass jede Frau das Recht hat, Kinder zu haben, aber mit Kindern zu leben oder die Kinder, die man hat, gesund aufzuziehen.
Ja.
Yeah. Und dass das halt in einem engen Zusammenhang steht. Und das finde ich mittlerweile total wichtig für eine transnationale Perspektive, solche Betrachtungen mit aufzunehmen und halt das nicht auf so eine sehr eurozentrische Art so einseitig zu sehen. Das war für mich tatsächlich nochmal eine ziemliche Erkenntnis, wie eng diese Kämpfe eigentlich verwoben sind.
Bevor ich auf die Frage komme, was jetzt ein verbindendes Element sein kann oder wie wir jetzt im Falle von der Kampf für oder in diesem Fall auch gegen Abtreibung, wie wir den gestalten können, würde ich kurz einmal zwischenfragen. Du hast den Begriff transnational gerade verwendet und auch in deinem Buch Untertitel spielt ja eine Rolle. Warum sagst du nicht international?
Also die Frage kommt tatsächlich ziemlich oft. Das finde ich eigentlich ganz spannend. International hat ja eben auch diese lange Tradition in der Linken und auch in einem besonders in einem marxistisch geprägten Feminismus.
Eben die Internationale und so.
Ja. Genau. Die finde ich auch überhaupt nicht blöd und trotzdem fand ich transnational einen gelungeneren Begriff, weil es das Internationale hat. Kann halt sehr leicht so den Fokus auf den Staat haben. Oder ich habe das Internationale eher so benutzt, also auch den Begriff, der kommt vor im Buch, aber halt dann zum Beispiel im Sinne von einer internationalen Arbeitsteilung, was dann wirklich meint, wir untersuchen die Position von Lohnabhängigen zum Beispiel in Deutschland und in Brasilien. Mhm. Also man hat hier den Nationalstaat als Bezugspunkt, wenn auch als negativen, weil am Ende will man ihn abschaffen. Und mit dem Transnationalen wollte ich eher quasi das die Momente betonen, die halt die Zusammenarbeit, die Aktionsformen, die halt zwischen FeministInnen verschiedener Herkunftsorte, verschiedener Milieus halt ineinander greifen. Und genau, also und die auch nicht den Staat als letzten Bezugspunkt nehmen, was ja, glaube ich, für die deutschsprachige Tradition des Feminismus nochmal ein wichtiger Punkt ist, weil ja der Bezug auf den Staat da halt total stark ist, wie es ja eigentlich schon in der deutschen Sozialdemokratie gewesen ist. Wenn man die sich international im Vergleich anschaut, hat man das schon auch im Feminismus und auch mit der Institutionalisierung der zweiten Frauenbewegung, dass die sehr stark auf den Staat sich bezogen hat relativ früh und das auch bis heute tut. Und ich glaube, das müssen wir uns gerade jetzt in den Zeiten, wo vom Staat gar nicht mehr so viel zu holen ist, nochmal genau anschauen, ob wir das weiterführen.
Also, wir merken, dass der Staat auch einfach diesen Hebel, den er hat, einfach wieder umschalten kann. Und dann ist er halt weg. Ja. Und dann ist nichts mehr da auch an Strukturen oder an Geldern oder so, wenn nicht auch neben staatlichen Strukturen was aufgebaut worden ist.
Genau, weil unsere Arbeitskraft oder die Arten von Ausbeutung jetzt einfach nicht mehr zusammenpassen. Ja. Eben mit einem, die Frauen und die Queers müssen da irgendwie integriert werden, sondern jetzt werden sie halt wieder rausgehauen.
Und wenn man da halt wieder auch in eine koloniale Perspektive geht, also ich weiß nicht, du hast, glaube ich, habe ich mir auf jeden Fall im Buch angemarkert, diesen separatistischen Spruch über den Staat. Ich glaube, dass also sowas viel wie der Schmerz kommt immer nur von oben oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es jetzt sinngemäß war. Ich glaube, sinngemäß war es richtig wiedergegeben. Also der wird der Staat nicht als als verlässlicher Partner wahrgenommen, der irgendwie die eigenen Rechte sichert und durchsetzt, sondern genau das Gegenteil, der eigentlich nur nimmt und ausbeutet und straft. So.
Ja. Und obwohl wir, glaube ich, sehr weit weg sind von den gesellschaftlichen Umständen und unter denen die ZapatistInnen Politik machen.
Aber, ja.
Genau, finde ich, aber es ist so wichtig, das erstmal wieder reinzubringen oder zu betonen. Es gibt halt sehr viele linke Traditionen, die halt den Staat verachten und ihn in erster Hinsicht halt als Angreifer und als Feind erleben und das erstmal wieder zu rezipieren und zu überlegen, was kann uns das hier und heute in Deutschland oder Österreich bringen.
Ist halt mehr transnational als international. Gut. Diesen Bogen haben wir jetzt geschlagen und geschlossen. Ich würde nochmal zu dieser eben transnationalen Perspektive auf Abtreibung kommen, daneben den Interessen, die man hier vielleicht hierzulande formuliert, die unter Umständen quer liegen zu Ansprüchen, die man anderswo anmeldet. Wie kann man da zu einer Form von Konsens kommen oder zu einem gemeinsamen Kampf?
Angesichts der transnationalen Kämpfe?
Oder naja, also wir hatten ja gerade gesagt, also zum Beispiel, dass aus einer Perspektive des schwarzen Feminismus Abtreibung eher als etwas gesehen wurde, was aufoktroyiert worden ist, während man jetzt hier in einem eher weißen Feminismus immer wieder darauf beharrt, auf jeden Fall abtreiben zu können, wann immer es irgendwie möglich ist. Das sind ja zwei verschiedene Interessen, sag ich mal. Und wie können die unter Umständen, also jetzt auf den ersten Blick ein bisschen quer zu liegen scheinen, wie können die ein gemeinsames Interesse finden? Was braucht es zusätzlich, damit sich diese Kämpfe verbinden? So wäre die Frage eher gestellt.
Meine Perspektive ist ja vor allem die einer feministischen Theoriebildung. Mhm. Und das, was ich vorschlagen würde und für fruchtbar halte, also diese Sachen erstmal analytisch zusammenzubringen, also quasi vielleicht unter dem Nenner reproduktive Rechte. Also wir entscheiden uns für einen gemeinsamen Kampf für reproduktive Rechte, der aber eben diese Differenzen auch zur Sprache bringt und dass eben die einen die einen dürfen nicht abtreiben, weil ihre Reproduktionsfähigkeit für was Wertvolles und Staatstragendes gehalten wird, und die anderen sollen abtreiben, weil eben sie mit der gegenteiligen Wertung beleidigt werden. Mhm. Genau, und dann halt zu schauen, welche Forderungen man daraus ableitet. Das könnte ja sein, ein liberales Abtreibungsrecht oder vielleicht auch einfach die komplette Streichung, also in Deutschland von 218 aus dem Strafgesetzbuch, und gleichzeitig ein Kampf für die Unterstützung von Müttern, alleinerziehenden Müttern, also diese ganze Bürgergeldscheiße dann auch nochmal zu kritisieren, also eben sich gemeinsam zu überlegen, was brauchen denn Frauen und Queers, um Kinder aufzuziehen. Also genau, dass es wirklich eine Entscheidungsfreiheit gibt, weil beides lebbare Optionen sind. Also ich kann abtreiben, es sollte nichts kosten. Ich will dafür nicht stigmatisiert und zusätzlich psychisch belastet werden. Wenn ich mich aber für ein Kind entscheide, dann brauche ich da auch die Unterstützung des Staates. Ja. Genau, und die soll sich in folgenden Reformen, Gesetzesvorschlägen oder so äußern, jetzt mal realpolitisch.
Ja, aber was ja für mich also bedeutet, wenn ich das so richtig verstehe, dass das Recht auf eine reproduktive Selbstbestimmung immer einhergehen muss, auch mit Forderungen nach besseren Lebensumständen. Dass es nicht einfach nur ein Recht ist, was man irgendwie in einem liberalen Sinne in Anspruch nehmen kann oder eben nicht, sondern dass die Bedingungen und die Ergebnisse auch von anderen Dingen abhängen, wie zum Beispiel eine Unterstützung von alleinerziehenden Müttern und so weiter.
Mhm. Ja, also es geht ja so weit am Ende bis hin zu einer antirassistischen Pädagogik, weil wenn ich weiß, ich bekomme in diesem Sachsen, in dem ich lebe, ein schwarzes Kind, weiß ich, das wird halt auf dieser Ebene, wird es ein unendlicher Kampf sein.
Ja.
Und genau, und da wird es eben dazu gehören zu sagen, das darf nicht sein, dass halt ein schwarzes Kind und eine schwarze Familie derart belastet wird.
Ja.
Und darum muss der Kampf auch diese Forderung einschließen.
Jetzt haben wir ja jetzt in dem Thema so ein bisschen beleuchtet, dass es verschiedene feministische Perspektiven gibt. Auch in deinem Buch Feministisch Streiten 2 sehe ich, dass du immer wieder auf Arbeiten von verschiedenen feministischen Strömungen eingehst, auch sehr stark auf die Arbeiten der sogenannten zweiten feministischen Welle. Also warum? Ich meine, ich sehe durchaus, dass gerade in so queer-feministischen Kreisen so zweiter Welle Feminismus immer so ein bisschen so, Frauen only, und dann wird das so ein bisschen belächelt oder mit Samthandschuhen angefasst oder überhaupt nicht mehr gelesen. Warum beziehst du dich auf diese Arbeiten so stark? Ich meine, es rückt ja auch gerade eine neue Generation von FeministInnen an. Wir sind beide weit jenseits der 30, siehst du es auch als eine Aufgabe, ich sag mal, den Jüngeren etwas mitzugeben? Und vielleicht noch ein bisschen abstrakter formuliert, wie steht es überhaupt mit der Weitergabe von Wissen und Erfahrungen innerhalb von feministischen Kämpfen? Also jetzt eine Frage, die so ein bisschen aufbaut. Ich hoffe, das passt so.
Ja, ich glaube, dass die klug gestellt ist, weil das was ist, was Feministinnen relativ schwer fällt, also so eine bestimmte Konstanz in der Bewegung zu haben. Also es gibt ja eben diese Wellen, von denen, die du ja auch angesprochen hast. Es gab ja also lange diese Einteilung in die alte und die neue Frauenbewegung oder die erste und die zweite Welle. Und die neue Frauenbewegung ist ja jetzt auch schon so alt, dass man eigentlich gar nicht mehr sinnvoll von ihr sprechen kann, außer man ist da, also man ist selber vielleicht seit über 50 Jahren dabei, und von der ich dann eben als der zweiten Frauenbewegung spreche. Und mit der dritten Welle ist dann eben so der Queerfeminismus im weiteren Sinn gemeint. Und manche sprechen halt jetzt auch von der vierten Welle, ja, da als sich wieder stärker.
Ich sage auch immer sogenannte zweite Welle, weil im Sinne von, es gibt ja natürlich auch feministische Bewegungen auf der ganzen Erde, und manchmal ist es so vereinheitlichen, die erste, die zweite Welle, also man müsste überhaupt sagen, die erste oder zweite, dritte, vierte Welle in einem Feminismus der, weiß ich nicht, des globalen Nordens oder so etwas. Also das ist ein bisschen spezifiziert, deswegen sage ich immer so genannt, aber ja.
Ja, genau, ich würde nicht so genannt sagen, aber auch das mit, also so eingrenzen zu sagen, dass es halt quasi in den westlichen Ländern des globalen Nordens hat sich halt ab den 60ern diese zweite Frauenbewegung zusammengefunden, auf die ich mich so dolle beziehe, weil, also ich das, genau, das war schon so ein bisschen mein, also so ein bisschen auch diese Abgrenzung vom, vom Queerfeminismus, dass ich mich damals oder einfach ganz am Anfang, das war eigentlich vor der Abgrenzung von den Queerfems, dass ich mich gefragt habe, also was sind denn interessante feministische Quellen überhaupt? Und da war das eben das, was da war oder was noch ein bisschen in Erinnerung war, obwohl das ja auch was war, was es hier in Ostdeutschland, wo ich auch aufgewachsen bin und wo ich auch heute lebe, etwas ist, was hier eigentlich gar nicht stattgefunden hat. Und trotzdem war das so diese Erinnerung an die zweite Frauenbewegung, die mir immer begegnet ist oder die ja auch den feministischen Institutionen zugrunde liegt oder Frauen sollten frei von Gewalt leben dürfen und sollten Recht haben zu arbeiten, was sie wollen, sollten Recht auf Ehescheidung und Abtreibung haben. Also diese Sachen, die dann sind dann irgendwie schon auf mich gekommen als so ein feministisches Erbe, als ich die ersten irgendwie angefangen habe, so ein bisschen rumzulesen. Und auch so diese Überlegungen eines marxistischen Feminismus, die es ja dann an den 70ern, 80ern stark gegeben hat, die dann eben so relativ stark abgebrochen sind, glaube ich, um Anfang der 90er. Genauso ist das quasi einfach zu mir gekommen und mich immer wieder auf sie zu beziehen hat für mich oft die Funktion, eben darauf aufmerksam zu machen, dass feministische Analysen, dass die halt schon, dass es da unglaublich viele Vorgängerinnen gibt, auf die wir uns beziehen können. Also dass da große Frauen irgendwie große Werke verfasst haben und das auch zum Teil gegen, also eigentlich komplett gegen sehr starke gesellschaftliche Widerstände und dass man quasi nicht immer wieder das Rad neu erfinden muss, sondern in kluger Umgang mit einem feministischen Erbe, finde ich, sich darauf zu beziehen und es weiterzudenken. Also nicht in dem Sinne von Simone de Beauvoir hat alles schon gesagt und dann können wir uns eigentlich zurücklehnen und alles, was danach kommt, ist irgendwie Quark. Das ist so ein komisches kulturpessimistisches Ding. Yeah. Das ist mich immer wundert, wenn ich das sehe, sondern die hat da eine bestimmte Vorarbeit geleistet, darauf kann man halt sehr viel aufbauen. Seitdem ist total viel weiter gedacht worden. Sie ist auch zu Recht kritisiert worden an vielen Punkten, aber das war vielleicht auch eine konstruktive Kritik in dem Sinne von, da wurden Sachen verbunden oder neu eingeflochten mit einem theoretischen Gerüst, für das sie einen ersten Entwurf vielleicht geboten hat. Und das finde ich total schön und faszinierend, dann auch noch weiter zurückzugehen. Wobei die erste Frauenbewegung, die hat mich irgendwie nie so richtig angesprochen, obwohl ja die Suffragetten irgendwie auch interessant sind. Aber ich fand es total spannend, als ich bei Gerda Lörner, einer historischen Materialistin, die vor ein paar Jahren verstorben ist, die hat so eine Geschichte des feministischen Bewusstseins geschrieben, wo sie quasi das Mittelalter durchforstet nach selbstständig denkenden und schreibenden Frauen. Wobei man sich dann auch fragen kann, dass das alleine für sich denken und schreiben, inwieweit ist das auch eine Kategorie, die eher aus der westlichen Zivilisation kommt. Aber es ist halt eine total spannende Geschichte, die sie schreibt und die dann total gebunden ist auch an dieses christliche Setting des Mittelalters und die total irre zu lesen ist.
Ich packe das gerne in die Shownotes. Also schick mir gerne nach dem Interview den Link dazu und dann packe ich das rein. Können Leute das nachgucken.
Ja. Genau, also sich diese lange und reiche feministische Geschichte zu eigen zu machen, finde ich total toll. Und und viele Autorinnen, auf die ich mich viel und gern beziehe, wie Silvia Federici, kommen aus der zweiten Frauenbewegung. Also die ist ja quasi also wirklich eine sehr einzigartige Figur, dass sie in den 70ern im italienischen Feminismus die Lohn für Hausarbeit-Kampagne mitgetragen hat und halt heute genauso aktiv ist und halt immer noch fragt, wie kann halt ein marxistischer Feminismus heute aussehen? Und das finde ich total spannend. Und sie ist halt auch eine Denkerin, die da auch bereit ist, immer wieder darüber zu reflektieren, was hat sich verändert, was haben wir damals gemacht, wie machen das vielleicht Frauen, die von ganz anderen Sachen betroffen sind, was hatten wir nicht auf dem Schirm, also wie es gerade für diese Abtreibungsgeschichte erläutert hat, auch diese Kritik, wir haben die Perspektiven der schwarzen Frauen nicht genügend einbezogen und deshalb hatte unsere Theorie da blinde Flecke, die finde ich total produktiv und klug.
Ich finde sowieso, das merkt man auch deinem Schreiben an, dass diese konstante Suchbewegung, auch die Selbstkritik, die intellektuelle Offenheit ganz wichtige Tugenden sind, die dich und dein Schreiben begleiten. Ich meine, uns Linken oder FeministInnen wird ja auch oft aus dem feindlichen Lager vorgeworfen, so eine gewisse dogmatische Verbissenheit, die sich jetzt nicht gerade durch die eben genannten Tugenden auszeichnet. Und ich denke mir halt so, ja, also gewissermaßen kann ich es auch verstehen. Also der Vorwurf greift insofern, als dass die Fragen, mit denen man sich ja in einem politischen Sinne beschäftigt, nicht einfach nur bloße Gedankenspielereien sind. Hier geht es ja wirklich um sehr harte ethische Fragen und es steht einiges auf dem Spiel. Also wir diskutieren ja hier nicht nur oder schaffen politische Räume und bilden Bewegungen, um einfach nur Recht zu haben, sondern es geht darum, dass Menschen Schutz erfahren, die schutzbedürftig sind, dass wir für Freiheiten kämpfen, die von Herrschenden genommen werden und so weiter. Also da auch darauf zu beharren, kann ich irgendwo auch verstehen, weil viele politische Analysen und die Ergebnisse, zu denen man dann gelangt ist, sind ja auch aus einem längeren Prozess entstanden, der auch vielleicht ein leidvoller war, der gegen Widerstände erstritten werden musste. Also, dass man da auch irgendwo so ein gewisses Beharrungsvermögen hat, kann ich verstehen. Und ich habe mich gefragt, wie kann man das irgendwie zusammenbringen? Also, wie kann man trotzdem, trotz dieser Bedeutungsschwere von diesen Fragen und diesen Durchringen zu möglichen Antworten, wie kann man da trotzdem neugierig bleiben, offen bleiben, selbstkritisch bleiben?
Zuerst fallen mir nur so tautologische Antworten ein, wie jemand muss halt offen für die Welt sein.
Wir können auch erstmal tautologisch anfangen und von dort irgendwie weitergehen, so langsam.
Ja. Ich glaube, vielleicht ja, kommen wir da wirklich ein Stück weiter, denn ich denke, durch Offenheit für die Welt kommt auch, das bringt halt neue Offenheit hervor oder ich weiß nicht, wie man das quasi, was so das Initialerlebnis ist, aber so diese Auseinandersetzung mit anderen Frauen und Queers und deren Perspektiven, die ist sowas, sowas Schönes und Lustvolles ja auch. Also ich merke immer, dass es so ein bisschen der glühende Kern meiner feministischen Auseinandersetzung ist, dass ich halt total Bock habe, mich mit anderen Frauen zu unterhalten, mich mit Queers zu unterhalten, darüber, was sie erfahren haben, wie sie sich selber sehen, wie sie die geworden sind, die sie sind, und das in Verbindung zu ihren, zu den Kämpfen zu setzen, die sie führen, und dann auch das, ich würde schon sagen, das ist total stark Lust und Lust besetzt, also auch dann zu schauen, was gibt es da für einen Reibungsmoment oder warum regt mich eine bestimmte Person vielleicht auch auf, also auch mit Unlust.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Also warum, ja genau, also was ist es, was mich da gerade so fuchst an ihr? Und genau, und ich glaube, diese Auseinandersetzung mit den Leuten, was nicht heißt, dass ich die ganze Zeit irgendwie durch die Welt laufe und ganz intensive Gespräche führe, das tue ich total viel auf meinen Veranstaltungen und Lesungen, Vorträgen, weshalb ich die auch so sehr liebe. Aber im Leben bin ich dafür, glaube ich, auch so ein bisschen zu soziophob manchmal oder habe gar nicht so viel Lust, mich ständig mit tausend neuen Leuten zu unterhalten. Ich mache das halt sehr viel über Theorie, über Lesen und darüber nachdenken und selber schreiben, was ich da so gelesen habe, das so an mich ranzulassen, was Leute, welche Phänomene sie beschreiben, wie sie beschreiben und also was sie sich da vielleicht auch herausnehmen stilistisch. Also für mich war das eine große, es hat mich sehr beschäftigt, die Auseinandersetzung mit dem lateinamerikanischen Feminismus, der hat bei mir die letzten Jahre sehr geprägt und ich komme eher eben aus so einer eher streng theoretisch geprägten Linken, dass halt Texte sehr einem sehr schwer verständlichen, sehr dichten Duktus abgefasst sind, der auch das nicht so richtig reflektiert, was er da vielleicht auch an akademischen Normen übernommen hat und der auch eigentlich ziemlich hohe Zugangsbarrieren hat. Das ist mir auch über die Jahre immer wieder so gespiegelt worden. Ich finde es ja interessant, aber nach Feierabend kann ich es einfach nicht lesen, was du schreibst.
Ja.
Und das ist schon irgendwie was, Mist, ich muss es doch anders machen, das muss doch anders gehen. Und dann habe ich bei Rita Segato, einer argentinischen Feministin, gelesen, ja, schreiben und denken, das ist für mich eigentlich so ein Meandern. Das führt mich von einem Ort zum anderen. Und da dachte ich, was nimmt die sich denn da raus? Ja. Also dann setzt die sich hin und fängt irgendwie an, das war, glaube ich, auch eine verschriftliche Rede, weshalb dieser Effekt nochmal stärker war.
Ja.
Sie stellt sich dahin vor ihr studentisches Publikum und fängt an zu meandern. Also das muss man sich erstmal rausnehmen.
Also ein gewisses Schlingern und freies Assoziieren.
Ja, also vor allem als denkende Frau dieses, schlingere oder schlendere um den Punkt und habe aber schon das Vertrauen, dass ich dabei rauskomme, was wichtig ist oder dass ich euch damit was vermitteln kann, dass meine Denkbewegung was Wertvolles hat in der Welt. Und genau, also solche Erfahrungen auf mich wirken zu lassen und zu schauen, was die mit mir und meinem Schreiben machen und dass die auch mir Möglichkeiten bieten, freier zu werden im Denken, im Schreiben, im Erleben.
Das ist, ich finde, es zeigt ja ein Selbstbewusstsein auf verschiedenen Ebenen. Also ich finde, diese sehr theoretische Herangehensweise widerlegt gewisse Normen und Vorstellungen, die Frauen zu sein haben, zu schreiben haben. Ja, also da werden auch ja eben diese Stereotype wach von das weniger rationale Geschlecht und so weiter, wo man dann in Widerlegung gehen kann, aber auch das freie Reden vor der Menge, einfach zu sagen, ich vertraue darauf, dass die Gedanken, die ich denke, gut werden in der Verfertigung dieser Gedanken. Also das ist auch vielleicht ein Selbstbewusstsein, was man dann eher, sag mal, männlich assoziiert, und dann einfach zu sagen, hey, nein, ich kann das und das ist gut so. Ich finde, da stecken auf jeden Fall Momente der Ermächtigung drin.
Ja, total. Die halt andere Momente von Ermächtigung eben auch nochmal kritisch aufnehmen. Kalte dieses, ich stelle mich als Frau hin und schreibe total schwierige Texte. Das ist ja auch quasi ein Emanzipationsmoment. Yeah. Und da aber eben nochmal was anderes wirken zu lassen. Ich stelle mich hin als Person, die auch von ihrer Intuition geleitet wird und von Vertrauen in ihre Gedanken, dass es auch sein kann und dass sich das auch fruchtbar zueinander in Beziehung bringt.
Ich würde gerne nochmal auf dieses lustvolle Element des Streitens zurückkommen, weil ich glaube, dass sehr oft so Konflikte und Reibungen von vielen Menschen gar nicht als lustvoll wahrgenommen werden. Also, dass da eher so eine gewisse Konfliktvermeidung stattfindet. Ich weiß nicht, das könnte man auch nochmal unter einer geschlechtlichen Brille beobachten, ob auch diese Form von Harmoniebedürftigkeit, von Konsens auch mit einer weiblichen Geschlechtsprägung zu tun hat, die da ein bisschen sich durchdrückt und die auch ins Politische sich hineinbewegt oder in die politische Auseinandersetzung. Was genau ist dieses lustvolle Element und wie kann man das lernen, es zu genießen?
Was genau ist es lustvoll? Also nochmal darüber hinaus, über das, was ich eben geschildert habe.
Also beziehungsweise das Lustvolle, was du gerade beschrieben hast, schien mir was Inspiratives erstmal zu sein in der Weise des Vortrags, dass die Auseinandersetzung erstmal mit etwas anderem konfrontiert, was inspirieren kann und was vielleicht auch neugierig macht, aber das ist ja nochmal was anderes, als wirklich auch vielleicht auch in einen inhaltlichen Streit zu gehen. Also so vielleicht ein leichter Irritationsmoment, wo man sagt so, ah ja, irgendwie doch cool, ist ja was anderes, als wenn man plötzlich merkt, okay, meine eigenen Positionen werden hier auf empfindliche Weise berührt.
Mhm. Ja. Tja, was ist daran das Lustvolle? Also natürlich hat das ja auch was total Irritierendes und Kränkendes. Und also wie du es ja angerissen hast, auch was mich vielleicht in meinem Selbstverständnis als coole, taffe Frau, die sich nicht irritieren lässt und die aber auch dann, und da kommt ja dann auch die Emanzipation, verwurschtelt sich ja dann so ein bisschen mit diesen Geschlechtsanforderungen, weil es ja tatsächlich so ist, dass Frauen das Aggressivsein sehr schwer gemacht wird. Also ein feministisches Streiten 1 hatte ich dazu einen Artikel über Angst und Aggressivität im Feminismus geschrieben, darum, dass das ja so krasse Streithindernisse sind, dass eben schon ein kleinen Mädchen klar gemacht wird, dass sie dafür zuständig sind, die Harmonie im Raum zu halten. Und dass es ganz schön vertrackt ist, die eigenen Bedürfnisse zu äußern, wenn die den Bedürfnissen anderer Menschen im Raum widersprechen, vor allem von Jungs und Männern. Ich glaube, die Lust ist vielleicht auch erstmal die Befreiung von diesen Dingen und das Erleben von einer eigenen Aggressivität, die jetzt, Aggressivität ist ja ein sehr breiter Begriff, es nicht einfach bedeuten kann, ich stelle eine Position in den Raum und mache mich damit sichtbar, ich mache mich damit nackig, ich mache mich damit angreifbar. Und das kann, glaube ich, ein sehr befreiendes Erlebnis sein, wenn das in einem Rahmen passiert, zum Beispiel in einem feministischen Kollektiv, wo sich Frauen oder Queers gegenseitig dazu ermuntern. Es kann aber auch ein ernüchterndes und schreckliches Erlebnis sein, wenn man dann eben zurückgepfiffen und zurückgebuttert wird, wie es ja leider feministische Szenen auch miteinander machen, die ganze Zeit sich dann unter Beschuss nehmen, Shitstorms ablassen, scheiße zueinander sind, weil irgendwas Kleines nicht gepasst hat, weil irgendeine Form von Angreifbarkeit da war, die man ja immer hat. Und ich glaube, dieses sich befreien von dem Anspruch, vor allem dem Selbstanspruch, unangreifbar zu sein, das kann halt eine ungeheure Befreiung des Denkens auslösen, die eben auch dafür offen ist, dass ständig diese ganzen Kränkungsmomente vorherrschen. Aber ich glaube, die hat man auch, wenn man unangreifbar sein möchte, dann ist das eigentlich wahrscheinlich genauso stressig.
Ja, aber die Kanäle, die sie dann diese Aggression findet, die damit verbunden ist, auch gekränkt zu sein, das ist ja die Frage, wohin sie sich richtet. Also wird es jetzt sofort eine Form von Abwehr, also die wirklich in so eine Feindlichkeit auch driftet, diese Aggression, oder wird das vielleicht eine Form von Streitlust eben, die sich wirklich dieser Auseinandersetzung stellen möchte in einem solidarischen oder gemeinschaftlichen Sinne, weil es ja darum geht, die Verhältnisse zu ändern und sich nicht gegenseitig auf die Rübe zu hauen.
Mhm.
Also ja. Du schreibst ja auch viel über diese verdrängte Form von, was heißt du, Form von, diese verdrängte Aggression, die ein Anliegen ist, diese wieder in feministische Kämpfe zu bringen. Vielleicht sagst du gar nicht so schlecht, möchtest du kurz über, weiß ich nicht, Militanz im Feminismus reden? Also wie stehst du zu militanten Feministinnen?
Also Militanz jetzt in dem engeren Sinne auf die Barrikaden gehen und Gewalt gegen Dinge zum Beispiel.
Genau. Ich weiß nicht, ich erinnere mich an so ein Interview, ich habe es versucht da mal zu finden, aber ich weiß nicht mehr, es war irgendein Fernsehbeitrag oder so. Da wurde dann so eine ältere Feministin, die keine Ahnung, die war so 70 Jahre alt oder so, war so in der Lesbenbewegung damals richtig, richtig aktiv, und so eine junge bildungsaufklärerische Insta-Feministin wurde so zusammengebracht, um ein bisschen ihre Erfahrungen auszutauschen und zu sehen, wie es so war. Und es war so süß, wie dann diese Omi dann da sitzt und guckt sich dann diese Instagram-Posts an und denkt so, ja, das ist irgendwie voll schön gemacht und voll super, dass es so viele Leute erreicht. Weiß nicht, wir haben damals halt Autos angezündet. Das sagt sie halt in so einer Omi-Art irgendwie. Ich habe mich so kaputt gelacht, als ich das gesehen habe. Und dachte mir aber gleichzeitig, ja, irgendwie wäre es auch schön, also wieder auch eine andere Form von Kampf auf der Straße zu sehen. Also weil die Verhältnisse sind ja durchaus noch welche, die erkämpft werden müssen. Also das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt noch 2, 3 Insta-Posts machen und dann ist die Welt eine bessere. Also dafür sind die Kämpfe zu hart.
Die schon, mal ein paar Autos anzuzünden, die Welt.
Also ich will nicht sagen, wenn alle Autos brennen, die Welt eine bessere ist. Aber es ist, also es zeigt auf jeden Fall sehr verschiedene Strategien auf, wie man sich dem stellen kann. Mhm. Und ich habe schon das Gefühl, dass eher so straßenkämpferische Attitüden hier in Deutschland jetzt irgendwie nicht so, also wenn ich sehe, wie Leute in Frankreich oder so auf die Straße gehen und sich irgendwie sofort die Reifen irgendwie hochstapeln und alles abfackeln, dann denke ich mir, ja, so geht es auch. Und man würde jetzt nicht sagen, dass Frankreich jetzt sofort immer am Rande des Kollaps ist oder kurz vor einem Bürgerkrieg oder so im Vergleich zu Deutschland, nur weil die halt ein bisschen härter ihre Forderungen durchsetzen.
Das kann halt auch eine demokratische Praxis sein.
Mhm.
Ja. Also ich finde Militanzfragen total interessant und spannend, und irgendwie vor ein paar Jahren gab es ja mal so ein kleines Revival auch, wo sich dann irgendwie so auch verschiedene Publikationen und Diskussionsrunden zum Beispiel um die Rote Zora gab, die ich auch sehr spannend finde. Also eine der wenigen bekannten militanten Frauengruppe, so Gruppen im westdeutschen Feminismus der 70er und 80er, die dann so Terroranschläge verübt haben gegen Dinge. Also das ist auch, glaube ich, sehr wichtig, das zu sagen, wo ja, also in Zeiten, wo jetzt ja quasi heute die gesamte Linke als militante Mörderbande im Verfassungsschutzbericht steht. Also nicht, dass das der große Maßstab sein sollte, aber wo einfach, glaube ich, die Repressionsdrohung halt schon sich langsam immer größer wird. Aber mein Eindruck ist, das war auch in der zweiten Frauenbewegung schon eine dolle Minderheitenposition. Mhm. Und es ist natürlich auch, also ich finde es total eine schöne Anekdote, was du meinst, aber ich darf schon auch ein bisschen verklären, der Blick der Omi, aber da halt diese, also der älteren Genossen, ich will es überhaupt nicht abschätzig sagen. Aber auch dieses Ding mit dem Vergewaltiger, wir kriegen euch, ich weiß nicht, wie häufig diese Drohung halt in die Praxis umgesetzt wurde. Also ich finde es schon mal total gut, das überhaupt zu drohen oder an die Hauswand zu schreiben. Aber nur um halt da auch ein bisschen diese Glorifizierung rauszukriegen. Ja. Ich glaube, so militant wie, die Gelbwesten in Frankreich waren, glaube ich, Feministinnen in Deutschland eigentlich nie. Und ich denke, das ist schon auch ein Charakteristikum. Man kann es erstmal so.
Für neutral,
Ja, und ich bin auch total geflasht, wenn man sich jetzt heutzutage anschaut, wie Frauendemos, feministische Demos in Argentinien oder in Mexiko laufen, wo
du warst ja selber vor Ort, wenn ich das richtig in dem Buch erinnere.
Ja, also ich war dann, also nicht im Rahmen von krassen Aktionen. Mhm. Mein Wissen bezieht sich trotzdem immer noch großenteils aus Arte-Dokus und halt Flugblättern oder Sachen, die ich mir dazu im Internet durchgelesen habe. Aber so ein paar einzelne Leute habe ich auch erleben dürfen, die halt von ihren Erfahrungen berichtet haben. Und jedenfalls gab es da mal einen Bericht, wo es halt um den Schutz vor sexueller Gewalt geht, wo halt diesen mexikanischen Genossinnen total klar war, mit der Polizei zusammenarbeiten, das bringt einem überhaupt nichts. Also ich würde sagen, in Deutschland ist es eine höchst ambivalente Sache, mit der Polizei zusammenzuarbeiten. Aber in Mexiko war das den Leuten klar, aus ihrer eigenen Praxis heraus, das bringt nichts. Und sie haben dann irgendwie einen Schutzraum auf die Beine gestellt, der auch, glaube ich, mit einer Besetzung einherging und der klar bedeutete, wir müssen das Haus vor den Bullen schützen. Und da kam dann halt auch diese Auto-Anzünden-Geschichte ist auch schon ja. eine Art Doku, wo einem so ganz anders ums Herz wird. Genau, also ich denke, das ist, dass Militanz eine Strategie ist, die man sich genau anschauen muss, wann sie halt angebracht sein könnte, wie aber, nee, eigentlich habe ich gerade keine klugen Gedanken.
Nee, es ist war auch mehr so ein Ausflug, kann man machen. Ich würde gerne auch ein bisschen weitergehen, auch nochmal eine Form von Verhältnis von Kämpfen gehen, aber noch ein bisschen mehr auf Deutschland bezogen. Das war vielleicht auch fast ein bisschen Auslöser, dass ich das Buch von dir gekauft und auch gelesen habe und dich auch im Endeffekt einzuladen. Also es war jetzt nicht also das alleinige Thema, aber so ein bisschen für mich ein persönlicher Aufhänger, weil es mir aufgefallen ist, weil also ich beobachte so zwei Dinge so in den letzten Monaten und zwar auf der einen Seite sehen wir, dass wir eigentlich in der gesamten westlichen Welt in allen rechten Parteien eine sehr starke antifeministische Rhetorik finden oder antifeministische Themen, die zentral für eine Mobilisierung von rechts sind, die auch sehr stark auch Männer adressiert. Das kann man ja auch in verschiedenen Ländern mit Untersuchungen zeigen, dass halt auch Männer tendenziell rechter wählen. Die Bundestagswahl in Deutschland das ja auch gezeigt. Erstmalig, glaube ich, war es so, dass ausnahmslos alle Parteien rechts von der Mitte mehr von Männern gewählt worden sind, am meisten die AfD, und alle Parteien links von der Mitte mehr von Frauen, am meisten die Linke. Also da spürt man eine politische Spreizung, die seit in Deutschland seit den letzten 4 Jahren deutlich gerade in jüngeren Generationen zu zeigen ist. Und ich habe dazu eine Analyse von Bloomberg gesehen, die hatten im Rahmen der des US-Wahlkampfes sich 9 YouTuber rausgesucht, die alle so Polit-Gesellschaftsthemen machen, sich alle an eher männliches Publikum richten, und die haben die letzten 4 Jahre an Videos von denen also ausgewertet, algorithmisch, thematisch sortiert. Es waren über 2000 Videos, viel Interview-Podcasts und abgesehen davon, dass 90% der Gäste Männer waren, die da aufgetreten sind, was ja auch so ziemlich der Schnitt ist von Joe Rogan, also dem größten Podcast der Welt, der auch einer von diesen 9 Accounts war, die untersucht worden sind. Mhm. Also sehr, sehr maskulinistische Sphäre, und besonders krass fand ich, dass diese Podcasts, die wie gesagt um alle möglichen Themen drehen, das ist jetzt nicht nur irgendwie Genderpolitik oder sowas, in 29% dieser Podcasts, also von diesen 2000 Podcasts, kam das Thema Transgeschlechtlichkeit zu sprechen. Also die denken mehr über Trans nach als ich, und ich bin Queer-Feminist, also es ist schon ein bisschen krass. Und das ist sogar noch 2 Prozentpunkte über Migration, das war bei 27%. Also wir haben hier wirklich eine Fokussierung auf eine kleine queere Minderheit, gegen die in einer Weise politisiert wird, dass es halt Ausmaße annimmt, die alle Alarmglocken schrillen lassen sollten. Und gleichzeitig, und das wäre der zweite Punkt, den ich beobachtet habe, dass in einigen linken Online-Medien, die ich als marxistisch einstufe, beispielsweise bei Fabian Lehr oder bei 99:1 und auch ein paar Zeitschriften, vermehrt Gäste zu Wort kamen, die es gerade jetzt, so in den letzten Monaten, für eine sehr gute Idee hielten, dem Queerfeminismus vorzuhalten, klassenvergessen zu sein, nur ein Feigenblatt zu sein für Unternehmen und Staaten. Also kurzum, jetzt inmitten dieses Backlash hat man irgendwie ordentlich zugestoßen, und dann dachte ich so, das kann es doch nicht sein. Also ich bin selber ja in eine Gegenrede zu 99:1 gegangen, die man sich auch anschauen kann, wo ich versuche, den Punkt zu machen, dass ich das einfach unsolidarisch finde, dass ich es für eine falsche Auffassung von Queerfeminismus finde, die da teilweise vorgetragen wird. Und mir wurde nochmal so klar, wie notwendig gerade in Zeiten dieses Backlashs auch ein gemeinsamer Kampf ist. Ich sehe aber, dass die Kämpfe in den verschiedenen feministischen Strömungen durchaus sehr hart geführt werden. Siehst du das ähnlich, dass diese Lagerkämpfe so existieren, oder bist du da optimistischer als ich? Wie ist deine Perspektive? Ich finde, also ist ja immer wichtig, also wir leben in unterschiedlichen Bundesländern, wir haben Kontakt zu unterschiedlichen Szenen, wir kriegen unterschiedliche Auseinandersetzungen mit. Sind diese Lagerkämpfe etwas, was du in ähnlicher Weise problematisch findest oder also in diesem Level auch als Problem siehst wie ich, oder ja, geht's dir da, bist du da hoffnungsvoller?
Also ich habe zuerst, also so eine ähnliche Beobachtung wie du, die beschäftigt mich auch, also so diese so eine Rückkehr zur Klassenpolitik oder so eine Sehnsucht danach, also Hauptwiderspruch zu sagen, wir müssen das Verbindende finden, was uns was alle irgendwie an einen Tisch bringt, und das ist am Ende die Klasse. Also das ist die Kategorie, über die wir uns erstmal grundsätzlich einigen müssen, und alles, was irgendwie feministisch oder queer oder ökologisch ist oder antirassistisch, muss ich dem irgendwie erstmal so, also muss da eingepasst werden oder wird als so ein notwendiger Luxus für, wenn wir erstmal das Problem mit der Rechten irgendwie gelöst haben über eine sozialistische Klassenpolitik, dass das irgendwie so eine Tendenz ist, und also die ich auch selber bei mir spüre, oder ich mir denke, ja, das ist wahr, also diese sozialen Umstände müssen einfach viel stärker reingebracht werden. Und aber ich sehe es ähnlich wie du, dass das dann oft so ganz komisch umkippt, also so dann alles feministisch ist sowieso eben ein notwendiger Luxus oder sowas, und darum müsst ihr jetzt aufhören, das zu machen und das machen, was wir machen. Und das ist, glaube ich, eine Art von Bündnispolitik, die nicht funktioniert oder die ziemlich destruktiv ist und am Ende ja auch so einem Phantasma aufsitzt, dass die Linke schuld wäre am Aufstieg der Rechten, also was ja auch so eine verbreitete Erklärung irgendwie ist, weil die Linke versagt hat, keine Antworten geboten hat, schlechte Erklärungen geboten hat, sind jetzt irgendwie die Arbeiter alle rechts geworden oder sind, genau, und das halte ich für Unfug. Und es ist am Ende ja auch so eine verdeckte Omnipotenzfantasie, dass wenn wir als Linke da irgendwie knackigere, populistischere Antworten hätten, dann wird der Siegeszug des Autoritarismus gebrochen. Aber ich glaube, den bricht man nicht, indem man als Linke autoritär wird. Also es macht mir eher Sorge, dass das für viele so einen Appeal hat. Und daran knüpfen sich dann halt diese Grabenkämpfe, das sehe ich auch so. Und ich finde es auch, also erstmal auf so einer beobachtenden Ebene immer ganz interessant, was gerade so die aktuellen Hauptgegensätze sind, an denen sich die Leute abarbeiten. Und gerade bei dem Streit um so Transgeschlechtlichkeit finde ich das total fatal, dass da eigentlich diese Nähe mancher linker oder vor allem feministischer Position zu dem, was halt die rechten Autoritären so anbieten, die ja auch das einfach sich, also die sich ja auch an ihrem Antifeminismus zu nehmen, was sie wollen, an Position, und dann halt dieses Narrativ von Transleute zerstören Frauenrecht, Frauenräume, das halt dann so übernommen wird, dass halt die Faschos machen das, aber manche Feministinnen machen das auch. Das finde ich total schlimm und schrecklich. Und ich glaube, da muss dann einfach so eine Grenzarbeit geleistet werden. Inwieweit seht ihr euch als Linke, wenn ihr diese Position vertretet? Also wie wird das argumentiert? Das war mir halt ein wichtiger Impuls, denn auch im Feministisch Streiten 2 so das mal so ganz relativ kleinteilig mir anzuschauen, wie die Leute da genau argumentieren und vielleicht auch, was sie so damit wollen oder was da auch für Ängste vor Bedeutungsverlust verboten sind, aber eben auch für eigene autoritäre Impulse, die aber nicht reflektiert werden. Und das, würde ich sagen, ist so meine Position in der Debatte, die ich da so sehe, oder die Aufgabe, die ich mir setze.
Zu gewissermaßen auch, also abgesehen von der politischen Analyse, die du ja auch leistest, also für die es noch nicht gelesen haben, der letzte Essay in dem Buch Feministisch Streiten 2 heißt Warum Materialismus nicht Transfeindlichkeit bedeutet. Ich hoffe, ich habe es richtig zitiert aus dem Kopf. Sehr lesenswert, einer der besten Essays, wie ich finde, auch in dem Buch. Und neben eben dem genauen Auseinanderdröseln, wie diese Dinge politisch zusammenhängen, kommt bei dir auch immer eine psychologische Ebene mit rein, wo du versuchst zu verstehen, was sind eigentlich die Gefühle, die hier angetrieben werden. Ist da ein autoritärer Impuls dahinter? Ist da eine Form von Kränkung, von Neid, von nicht gesehen werden? Wie wichtig ist es, diese psychologische Ebene mit zu integrieren in einen politischen Streit? Es ist gewissermaßen auch, also jetzt ein bisschen provokant gestellt, auch gewissermaßen ein bisschen bevormundend, also da so quer rein zu psychologisieren?
Ich glaube, das kann bevormundend sein, wenn man das im Sinne macht der infantilen Inquisition, diesen Text, den ich eingangs erwähnt habe, zu sagen, okay, Feministinnen haben da den Schuss nicht gehört oder weigern sich, dem ins Auge zu sehen und erwachsen zu werden oder sowas. Das kann total bissiges, polemisches Mittel sein. Und insofern würde ich das quasi auf den politischen Gegner anwenden, den ab und zu psychologisieren, ja, um zu zeigen, wie scheiße die Leute eigentlich sind. Aber auf den würde ich das nicht anwenden, zu sagen, was weiß ich, Trump hat zu wenig Mutterliebe erfahren oder da irgendwelche Scheiße.
Ja, wenn man auf der Ebene hängen bleibt, dann ist man schnell bei so einem Journalismus, der nur sagt, ja, wie jetzt gerade irgendwie März bei Trump war und dann, ja, das war so schön, das Wetter war so toll, alle Leute haben gelacht, März war gut drauf und ich denke mir so, nee, das ist es nicht.
Ja. Genau, also wenn Leute sich entschieden haben, Faschisten zu werden, ist es mir auch egal. Also auch wenn die, was weiß ich, Gewalt in der Kindheit erfahren haben oder was weiß ich, dann sind die den Weg gegangen und dann muss man die, glaube ich, als politischer Gegner einfach ernst nehmen. Mhm. Und Psychologisierung kann nur manchmal eben als politisches Mittel zur Verfügung stehen. Aber wenn ich eine quasi von einer innerlinken oder innerfeministischen Diskussion ausgehe, wo es mir darum geht, mein Gegenüber zu verstehen und vielleicht auch eine gemeinsame Selbstreflexion anzustoßen, was für Motive ziehen sich da vielleicht durch die feministische Auseinandersetzung, also welche spezifischen Arten von Aggression oder Aggressionsvermeidung und dann doch wieder Durchsetzen von Gefühlen, sich zurückgestellt zu führen. Das halte ich schon für wichtig und fruchtbar, das halt vorzuschlagen, gerne auch ein bisschen provokant von Leute, wenn ihr diese Position vertretet, dass es euch totale Angst macht, wenn eine Transfrau dieselbe Toilette benutzt wie ihr und ihr verbindet es damit, dass irgendein Cis-Mann sich mal richtig scheiße gegenüber euch verhalten hat, was liegt dem denn eigentlich zugrunde? Also warum wird das an dieser Stelle verbunden? Das ist, also ich glaube, es ist wichtig zu sagen, das trägt analytisch überhaupt nicht, diese Argumentation, aber auch, warum macht ihr das und seid ihr zu einem bestimmten Grad vielleicht auch bereit, euch das mit mir zusammen anzuschauen oder darüber nochmal nachzudenken, weil ich ja erstmal auch dann Feministin erstmal als ganz grundsätzlich als Leute, die auf derselben Barrikade stehen wie ich, betrachte und da genau erstmal schauen würde, was ist überhaupt der gemeinsame Rahmen und der natürlich auch beinhaltet, dass ich nicht nur als psychologisierende Person daran anwesend bin, sondern auch damit umgehen muss, wenn die halt sagen, was ich mir ihrerseits vielleicht dann vorwerfen, du hast dich da, was weiß ich, einer queerfeministischen Autorität gebeugt und kannst damit leichter leben, dann finde ich das total blöd und fühle mich angegriffen, aber denke mir, okay, dann muss ich jetzt Argumente finden, umgehen, dass meine Meinung nach nicht der Fall ist.
Und ich glaube auch, das ist ja eine Kunst, wenn man das lernt, Gefühle auf diese Weise zu adressieren, auf eine nicht persönlich verletzende Weise, sondern einfach auf eine Frage nach Motivationen auch, die gewisse politische Positionen hervorbringen, abseits eben von rein politischen Argumenten. Dass diese Kunst eine ist, die beispielsweise auch außerhalb von feministischen Zirkeln in einem familiären Umfeld eine große Rolle spielt. Ich meine, wie oft hat man Diskussionen in der Familie und dann geht es um Politik, aber eigentlich geht es gar nicht um Politik, sondern dass man irgendwie als kleinstes Geschwisterkind irgendwie immer eins auf den Deckel bekommen hat und jetzt endlich mal sagen kann, wo hier der Hammer hängt oder dass der Onkel das Gefühl hat, dass er irgendwie der blöde Alte ist und irgendwie nicht ernst genommen wird in seinem Lebensentwurf oder nicht wertgeschätzt wird und dann irgendwie doppelt boshaft auf die eine oder andere Position beharrt.
Und es muss ja mal wenigstens sagen, dass die Ausländer und die Transleute, dass die alle einen an der
Murmel haben und so, genau. Und da aber auch einfach zu sehen, okay, wir stehen vielleicht jetzt nicht selber auf derselben politischen Barrikade, aber wir sind Teil einer Familie, die sich erstmal einem gegenseitigen Wohl verpflichtet, das ist vielleicht ein bisschen ein hartes Wort, aber die sich grundsätzlich erstmal zugetan ist, man will sich nichts Böses und das ist eine gute Grundlage eigentlich auch um ein Gespräch zu führen und auch um Konflikte offen zu legen. So. Also ich glaube, das ist eine Fertigkeit, die auch über das jetzt rein politisch-politische hinausragt, in, finde ich, persönlichen Rahmen. finde ich wichtig, hier nochmal festzustellen. Mhm. Jetzt ist es ja so, dass sich sehr viele Streitpunkte innerhalb von feministischen Kämpfen auch daran entzünden, wer oder was eigentlich das politische Subjekt ist, das man adressiert. Also ist ein Feminismus für Frauen? Ist der für Frauen und Queers? Ist der für Frauen und Queers und Männer? Bestimmte Männer nur? Vielleicht nur schwule Männer? Weiß ich nicht. Also Queers jetzt hier als Sammelbegriff verstanden. Man könnte dann weitergehen und fragen, wer darf sich jetzt feministisch nennen oder nur profeministisch? Heißt es feministischer Kampftag oder internationaler Frauentag? Wo ist da der genaue Unterschied? Wo sind die Gemeinsamkeiten? Also wenn ich jetzt ganz zugespitzt dich fragen müsste, Koschka, was ist eigentlich eine Frau?
Zuerst, genau, eine der großen Fragen im Feminismus. Was ist eine Frau? Vielleicht auch über den Feminismus hinaus. Ich würde sagen, Frau sein ist eine gesellschaftliche Position in einer Gesellschaft, die ich als kapitalistisches Patriarchat bezeichne. Also die eben sehr stark gekennzeichnet ist durch diese beiden Strukturen hier, den Kapitalismus und das Patriarchat, die immer zusammenwirken und wenn sie auch manchmal sich in Widersprüche verstricken oder gegenläufig sein können. Und mit Positionierung meine ich eine Subjektform. Also ich würde davon ausgehen oder ich mag Feminismus als Subjekttheorie am liebsten. Und das ist, glaube ich, auch das, was ich am meisten als materialistischen Feminismus bezeichne, davon auszugehen, dass wir Subjekte sind, also eine bestimmte gesellschaftliche Verfassung haben, die also sowohl psychisch wie kognitiv, aber auch körperlich am Ende, die sehr stark durch diese Strukturen Kapitalismus und Patriarchat geprägt ist. Wobei ich das nicht als ausschließlich verstehe. Ich denke, da kommen auch noch andere Sachen rein, wie Rassifizierung. Das sind halt die beiden, die ich mir hauptsächlich anschaue.
Wenn ich muss immer ein bisschen gucken, wie wir das, also wie wir das nicht ganz so theoretisch fassen, sondern ein bisschen runterbrechen. Also ich sag mal, in eher queerfeministischen Kreisen ist man ja gewohnt, von Identität zu sprechen, dass Identität auch etwas ist, was mit sozialen Rollen zu tun hat und nicht wahr, einem Erwartungsdruck und gewissen Strukturen, die dann entstehen. Warum ziehst du den Begriff des Subjektes oder der Subjektivierung dem Begriff der Identität vor? Oder würdest du das überhaupt so über oder untereinander setzen?
Ich glaube, das hat ganz unterschiedliche Zuständigkeitsbereiche. Also für eine feministische Theoriebildung finde ich halt diesen Subjektbegriff total wichtig, weil man, glaube ich, mit dem gut beschreiben kann, was so an Anforderungen auf uns niederprasselt, die uns halt wesentlich prägen, ohne uns aber zu determinieren. Also ohne am Ende genau sagen zu können, wer wir sind, also ohne uns hundertprozentig auszumachen. Also ein ganz gutes Beispiel ist vielleicht, ich finde es total sinnvoll, über weibliche Sozialisation zu sprechen, also als so die Gesamtheit aller Anforderungen, die halt ein Individuum, das als Mädchen klassifiziert wird, zu einer Frau zu formen, aber auch allem, was das kleine Mädchen daraus macht. Also quasi das kleine Baby sucht ja Formen von Befriedigung, von Zuneigung und erlebt dann, okay, das ist an bestimmte Bedingungen geknüpft und ich soll halt irgendwie dieses Mädchen werden. Also das denkst du natürlich nicht bewusst, aber es wird es halt. Also es ist eben dieser wichtige Satz von Simone de Beauvoir, man wird nicht einfach dazu gemacht, sondern man wird es auch. Also es ist immer ein Zusammenspiel von äußeren und inneren und also individuellen Faktoren. Und das von der weiblichen Sozialisation auszugehen, bedeutet aber nicht, also die zielt auf das Frausein, bedeutet aber nicht, dass in allen Fällen halt eine weibliche Identität dabei entstehen muss. Das passiert in einem sehr großen Anteil der Fälle. Dafür ist es quasi brutal und zwanghaft und aussichtslos, alternativlos genug. Und trotzdem gibt es ja immer wieder Leute, die sagen, meine Identität ist transmännlich, ist nicht binär. Und ohne zu sagen, diese weibliche Sozialisation, davon dürfte man deshalb nicht reden. Also ich glaube, in diesem Zusammenhang, dass Identität das ist, wie Menschen sich selbst reflexiv verorten in dieser Welt und die also in diesem Zusammenhang als politisches Moment ernst zu nehmen. Also Frau sein kann eine Identität sein. Ich bezeichne mich auch als Frau, vor allem in einem politischen Sinn, aber auch auf einer Erfahrung von Alltagserleben und in vielen Geschmacksdingen vielleicht auch oder darin, als mich als lesbische Frau auf andere Frauen zu beziehen. Also es ist für mich auch ein sehr erotisch geprägter Begriff am Ende. Genau, aber ich würde sagen, Frau sein hat, also ist eine Identität, hat aber auch, ist eine Analysekategorie, die halt ganz wichtig ist, um zu verstehen, wie Kapitalismus und Patriarchat zusammenwirken. Und
ich finde, das, also um das nochmal so ein bisschen nochmal zusammenzufassen, also wo diese Gemeinsamkeiten oder Übergänge sind, also das Subjekt ist ein Begriff, der ja ganz viel damit zu tun hat, mit welchen Anforderungen, also wir in unserer Subjektivierung so ausgesetzt sind. Mhm. So, und in diesen Auseinandersetzungen mit den Anforderungen und mit den eigenen Wünschen und Bedürfnissen und Grenzen kann in einem manchmal konflikthaften, manchmal in einem umarmenden und befreienden Vorgang so etwas wie eine Identität rauskommen. Muss aber auch nicht. Also kann man das vielleicht so fassen, dass das Subjekt eher was Prozesshaftes ist, was eben mit ja, Auseinandersetzungen zu tun hat und Identität etwas ist, was dann im Endeffekt bei rauskommt. Also mehr ein Resultat. Ohne jetzt zu sagen, dass Identitäten immer bruchlos sind. Natürlich sind Identitäten immer unvollständig, immer auch widersprüchlich, weil sie die verschiedenen Subjektanforderungen ja versuchen zu integrieren. Mal erfolgreich, mal unerfolgreich. Und ja, aber könnte man das so fassen? Wärst du damit einigermaßen glücklich?
Ja, einigermaßen glücklich wäre ich, denke ich vor allem mit dem Moment, dass Identität was relativ Fixes ist. Oder also man könnte ja sagen, es ist eine Momentaufnahme oder was Lebenslängliches, aber das ist eine Sache, die festgestellt wird, entweder von außen oder vom Individuum selber. Und Subjektivierung würde ich tatsächlich als einen lebenslangen Prozess begleiten, der halt quasi ergebnisoffen ist, wo, glaube ich, auch erstmal Gedanken wie Freiheit und Emanzipation reinkommen. Denn auch, dass ich eine Frau bin, kann ja, da kann sich ja nochmal viel verändern, was ich erfahre, wen ich begehre, wenn ich unter welchen Repressalien ich leben muss. Das gerade Letzteres ist ja sehr, sehr offen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Genau, und Identität oder identisch sein bedeutet ja, es gibt eigentlich nicht zwei Momente, die sich irgendwie in einem Prozess aufeinander beziehen, wie halt Individuum und Gesellschaft, was der Vorteil von Subjekttheorie ist, dass das halt quasi immer was Prozesshaftes beschreibt, sondern bei Identität hat man eigentlich nur noch eins. Also ich bin mit mir identisch oder ich bin mit dieser Bewegung, ich bin mit meinem Geschlecht, mit meiner Klassifizierungsposition, mit meiner Arbeitsstätte, mit meiner Sexualität identisch. Und ich glaube, das kann eine große Kampfkraft entfalten.
Ja.
Ich habe das jetzt für mich so klar, und das ist jetzt das Wichtige. Ich bin queer zum Beispiel, gehe als queere Person auf die Straße, kämpfe für queere Rechte. Das ist das Ding, was mich mit anderen queeren Menschen verbindet. Und ich glaube, das kann politisch kann das ein sehr wichtiges und gutes Moment sein, wie ja auch die zweite Frauenbewegung sehr über die Identifizierung als wir sind alle Frauen gelaufen ist. Und dass da aber manchmal auch so ein bisschen das Schwierige drin liegt, dass wenn Identität halt als so ein Fixpunkt verstanden wird, dass es relativ schwer ist, den in Beziehung zu setzen. Also da noch das Prozessierende und die Randgebiete zu sehen und im ungünstigsten Fall läuft es so ein bisschen darauf hinaus, dass so jeder mit sich selbst identisch ist. Also jeder hat dann vielleicht jetzt nicht nur ein, dass jeder danach bestrebt ist, auch eine geschlechtliche Selbstverortung innerhalb des queeren Spektrums zum Beispiel zu finden, die jetzt ganz stark für sie zustimmen und die sich aber für jemand anderen wieder komplett anders anfühlen kann. Und wenn diese Momente so stark betont werden, dann wird es wiederum recht schwierig, also das Gemeinsame irgendwie zu finden.
Ja, du hattest ja auch in dem Buch geschrieben, so ein gewisses Unbehagen mit Pronomenrunden, wo diese Widersprüchlichkeit vielleicht genau auf den Punkt kommt, dass, ich weiß nicht, ob du es beschreiben möchtest, sonst würde ich es wieder wiederholen. Was dein Unbehagen war, oder?
Genau, also ich kann es schon auch selber beschreiben. Mhm. Genau, ist, dass da, was da noch so ein bisschen reinkommt, ist dieses, Pronomenrunden. Also es ist so quasi diese Anforderung, jede anwesende Person soll nicht nur ihren Namen sagen, sondern auch noch gleich das Pronomen dazu mit dem Verständnis, dann wird es erstmal leichter und dann habe ich was Wesentliches über mich selber gesagt, dass beachtet werden soll. Und mir war es wichtig herauszustellen, dass es für verschiedene Person halt eine ganz andere Bedeutung haben kann. Also wir haben das für mich irgendwie, also ich finde es halt total schräg, mich als sie bezeichnen zu sollen, weil eben das Frausein für mich neben dem Identitären, das da auch drin steckt, halt diese krasse gesellschaftliche Kategorie ist, die sich auf so vielen Ebenen vermittelt und halt nichts in meiner Erscheinung, in meiner Selbstpräsentation irgendwie einen Hinweis darauf geben lässt, dass ich mich desidentifiziere mit der mir zugewiesenen Weiblichkeit, die ich vor allem eben als ein Sammelsurium von ganz schön gewalttätigen Zumutungen verstehe. Und deshalb finde ich es halt blöd, mich als sie zu bezeichnen, was nicht heißt, dass ich es niemals mache. Also in einer sehr queer geprägten Runde, dann ist ja auch ein bisschen die Abwägung, worum geht es eigentlich, was will man voneinander, will ich jetzt wird es über Pronomen diskutieren. Oder? Und genau, und einmal für eine Transperson kann das ja zum Beispiel, oder für eine nicht-binäre Person was ganz Wichtiges sein. Also gerade dieses, ich weise mich als sie aus oder ich weise mich als jemand aus, der keine Pronomen hat. Und das ist für mich das Resultat eines Kampfes, den ich mir selber geführt habe, wie ich mich zur Außenwelt positioniere. Und jetzt will ich, dass Leute das auch ernst nehmen. Und da ist es halt was ich auch gut und respektabel finde, da auf alle Fälle eine Offenheit dafür zu haben, wenn jemand sagt, ich bin Person X und mein Pronomen ist so und so. Also es ist da einfach, mir ist es wichtig zu betonen, dass es verschiedene Zugänge sind, um Geschlecht zu verstehen, verschiedene Arten von Widerstandsstrategien. Für mich ist ein Pronomen rundert keine Widerstandsstrategie, für eine andere Person kann das so sein und dann müssen wir schauen, wie kommen wir da jetzt zusammen.
Bevor ich genau diesen Punkt nochmal aufgreifen möchte, wie man einen gemeinsamen Kampf nicht nur über Differenzen hinweg, sondern vielleicht sogar durch Differenzen hindurchführen kann, möchte ich noch mal einmal auf dieses Verhältnis von Subjekt und Identität raus, weil ich finde, das wirkt auf den ersten Blick sehr philosophisch und es ist vielleicht auch, aber ich glaube, es ist eine ganz wichtige Bestimmung, um bestimmte Verhältnisse zu fassen. Und zwar zum Subjekt gehört ja auch immer, hast du ja auch schon gesagt, Form von Freiheit und von Willen, weil ein Subjekt ist ja eines, das eben nicht als Objekt behandelt wird, was objektifiziert wird, was entsubjektiviert wird, sondern was selbsttätig handeln kann. So. Und du schreibst auch oft, wenn du von Subjekten sprichst, genau von dem Gegenteil oder von der Subjektivierung, auch von der Entsubjektivierung, die auch etwas ist, was in feministischen Kämpfen immer wieder betont wird. Ich kann, glaube ich, keine richtige Frage daraus ableiten, aber ich würde gerne über diese Entsubjektivierung nochmal sprechen. Ich weiß nicht, ob dir jetzt spontan irgendwas dazu einfällt.
Ja, schon. Super. Also ich hab eh gerade überlegt, wie ich das am besten ergänzen kann, weil ich würde Subjekttheorie auch erstmal als Subjektkritik verstehen. Das ist so ein bisschen der dialektische Clou daran, dass quasi das, wie Frauen subjektiviert werden, erstmal die Entsubjektivierung ist. Also
okay, das ist komplex.
Ja.
Die Art und Weise, wie Frauen subjektiviert werden, ist eine Entsubjektivierung.
Genau,
das
gleichzeitig.
Das musst du genauer erklären. Super, super guter Satz.
Mhm. Also ich würde davon ausgehen, dass so dieses, also vom bürgerlichen Subjekt, also quasi als dem ideologischen Überbau der kapitalistischen Subjektform, also quasi der gar nicht so sehr der Lohnarbeiter, der selbstbewusst seine Arbeitskraft verkauft, sondern eigentlich erstmal das Unternehmersubjekt. Also jemand, der sich individuiert, der sich subjektiviert darüber, dass er andere Menschen ausbeutet, dass er die Natur ausbeutet, dass er Leute unter sich hat, die zum Teil Körperfunktionen für ihn übernehmen, indem sie halt körperliche Arbeit leisten und er muss das.
Unter Neusprech würde man einfach sagen, eine Person, die halt Business macht und die Erfolg hat.
Ja.
Und in einer kritischen Wendung würde man sagen, die halt lernt, andere Leute auszubeuten.
Genau, so würde ich sagen, das ist die, wie das Subjekt historisch in die Welt kam, ist eben das Unternehmersubjekt, das es dann in Großbritannien, in den Niederlanden im 17. Jahrhundert vielleicht gegeben hat. Und das Subjekt beruht halt, hat sich halt in dieser historischen Entwicklung gezeigt, dass es halt auch männlich und weiß ist, weil das genau diese Bevölkerungsgruppe war, der halt diese subjektive Macht Zustand.
Und diese Freiheiten und die Rechte.
Genau, und
die Privilegien.
Dass auch die europäische Aufklärung, die ja die Freiheit und Gleichheit aller Menschen propagiert, dass die ja gar nicht zu denken ist, ohne den Denker, der sich erstmal selber frei und unabhängig setzt und das gar nicht reflektiert, dass das aufklärische Denken in Europa immer auch schon ein koloniales Denken war. Und das ist, glaube ich, der große Clou, das reinzuholen, ohne das aufklärische Denken dann dafür ad acta zu legen und zu sagen, dann macht es gar keinen Sinn mehr, über Gleichheit und Freiheit aller Menschen nachzudenken. Und ich denke, diese historische Form, dass das Subjekt sexistisch, rassistisch, das ist auch antisemitisch, und das kann man dann halt noch so fortführen, dass es immer ein Problem haben wird mit transgeschlechtlichen Menschen, dass es behindertenfeindlich ist. Das liegt quasi eigentlich schon alles in dieser Subjektform und ihrer Bestimmung als welche Rolle hat man halt im Kapitalismus. Und
einfach aus geschichtlichen Gründen so.
Ja, oder, na, ich weiß, es ist, ja, also es setzt sich Geschichte darin fort, aber der Kapitalismus hat sich am Ende einfach so entwickelt, dass Frauen halt auf die Rolle der Reproduktionsarbeit festgelegt waren. Also das war von Anfang an quasi Teil dieser Gleichung, dass es auch immer Tätigkeiten gibt, die sich nicht in Lohnarbeit umwandeln lassen. Also das schicke neue Historische vom Kapitalismus war ja, dass alle möglichen Arten von Tätigkeit waren plötzlich Lohnarbeit und nur die wurde als Arbeit anerkannt. Also irgendwie irgendwas fertigen in der Manufaktur, in der Fabrik, irgendwie Baum fällen, Bäume fällen für den Fabrikanten, fossile Rohstoffe abbauen, damit die Fabrik halt weiterlaufen kann, dass das alles Arbeit war. Und das andere, irgendwie muss der Arbeiter eben auch, irgendwie muss der essen, irgendwie muss er schlafen, muss er sich entspannen, irgendwie will er vielleicht in Ansätzen seine Sexualität ausleben oder muss er ja auch irgendwie eine Familie gründen, damit halt neue Arbeiter kommen. Das war halt das, was immer historisch auf die Frauen ausgelagert wurde, die deshalb eine ganz wichtige Rolle haben für den kapitalistischen Normalbetrieb und trotzdem aber ihre Tätigkeiten nicht als Arbeit galten. Also die halt irgendwie sind sie auch kapitalistische Subjekte, also weil Frauen ja auch fast immer arbeiten mussten und gleichzeitig aber auch nicht Subjekte. Und das bedeutet, die hatten halt diese ganze reproduktive Scheiße am Hals. Was nicht bedeutet, dass diese Tätigkeiten wie Kinder aufziehen, seine Sexualität leben, das können ja auch richtig schöne Sachen sein, aber sind sie immer historisch abgewertet, sie sind immer vom Kapitalismus abgewertet gewesen.
Ja, und eben auch zwangvoll zugeordnet.
Und also, zwangvoll zugeordnet.
Ob du das willst oder nicht, oder ob du es angenehm findest oder nicht, ist in diesem Sinne egal, du musst es halt tun.
Genau, was der Freude wirklich entgegenspricht dann. Mhm. Genau, und dieses Zwangvolle bringt ja nochmal den zweiten Punkt rein. Ich würde sagen, die Entsubjektivierung der Frauen geschieht halt über die, zum einen über die Zuweisung von Lohnarbeit und zum anderen über patriarchale Gewalt, die halt auch von Anfang an Teil des ganzen Deals war. Also ist auch der Lohnarbeiter quasi seinem Unternehmerchef unterworfen war, aber die Möglichkeit hatte halt Frau und Kinder patriarchal zu unterjochen. Also diese Gleichung, die überall wieder auftaucht, auch in der transnationalen Verschiebung, wenn wir hier in der Gesellschaft leben, in der relativ wenig direkte, unvermittelte Gewalt angewendet wird, beruht das halt auf einer Ausbeutung von Rohstoffen, zum Beispiel im globalen Süden, wo Leute brutalster Gewalt und brutalsten Gesundheitsschäden, miesesten Arbeitsbedingungen ausgesetzt sind. Genau, und das ist, würde ich sagen, ist die Entsubjektivierung der Frau. Einerseits werden wir als Frauen zum Subjekt gemacht, also als Player in dieser kapitalistischen Welt. Und auf der anderen Seite gibt es halt diese genauso starke Entsubjektivierung durch diese abgewertete Lohnarbeit und durch patriarchale Gewalt. Und dieser Spagat zwischen Subjektivierung und Entsubjektivierung, der ist halt total spezifisch für die weibliche Subjektposition. Übrigens auch für eine rassifizierte Subjektposition, weil ja rassifizierte Menschen genauso, nicht genauso, aber auf ähnliche Weisen dann halt dafür in die Pflicht genommen werden, quasi den Dreck von anderen Menschen wegzumachen und halt Gewalt über sich ergehen zu lassen, die das Subjekt braucht, um sich als machtvolles, als unabhängiges zu inszenieren. Und das könnte man dann eben auch nochmal für die Natur darstellen, für den Körper, die halt auch alle Gewalt erfahren, damit das Subjekt sich als solches fühlen kann.
Wenn ich von dort nochmal auf die Eingangsfragen zurückkomme, die ich gestellt habe, also ist Feminismus nur für Frauen, ist es für Frauen und Queers und so weiter, heißt es feministischer Kampftag oder internationaler Frauentag, kann man sie mit dem, was wir gerade zusammen besprochen haben, gewissermaßen auflösen, indem man sagt, hier geht es ja nicht um Frauen als Identitäten, um Frauen nur als biologische Körper, sondern hier geht es darum, die Subjektivierung von Frauen eben darzustellen, der Entsubjektivierung entgegenzuwirken, also sich darauf zu verständigen, dass es hier um eine kapitalistische und eine patriarchale Zurichtung und Zwänge und Gewaltverhältnisse geht und gar nicht so sehr um Frau als Identität. Könnte man also gewissermaßen sagen, ist ein bisschen egal?
Ich glaube, es ist schon irgendwie pragmatisch wichtig, sich als feministische Bewegung und Subjekt zu setzen. Also es klar zu machen, als wer gehen wir hier auf die Straße. Aber ja. Also ich würde dir insoweit zustimmen, dass ich es eigentlich für ziemlich fruchtbar halte, dann halt über die Inhalte zu streiten oder dieses, ja, wir gehen ja auf die Straße, weil das Patriarchat scheiße ist und das ist zu mir aus anderen Gründen scheiße als zu dir. Und es bringt jetzt nicht zu viel, das zu hierarchisieren oder eine endlose Aufzählung zu machen. Ich denke, also politstrategisch würde ich sagen, es ist schon immer ein guter Move, ein Subjekt zu formulieren. Wenn man sich anschaut, der, ja, historische Erfolg der zweiten Frauenbewegung oder auch jetzt feministische Bewegung im globalen Süden, die total viel mit dem Begriff Frau arbeiten, aber auch zum Teil andere Subjekte formulieren, also wie es im, sich so ein bisschen im queerfeministischen Kreisen in Deutschland sich so dieses Flinter-Subjekt etabliert hat, ist das dann vielleicht in der argentinischen Femstreik-Bewegung, ist das dann, wie nennt es, Veronica Gago beschreibt das, Frauen, Lesben, Travestis und Transpersonen. Also sie haben quasi sich auf diesen Begriff geeinigt und der wird jetzt quasi weitergetragen. Und das finde ich total gut, dass die Leute dann gesagt haben, okay, wir schauen uns an, die Kritik von Transpersonen am nur Frauenbegriff ist uns wichtig, darum werden die jetzt halt explizit adressiert. Und da also müssen unsere Forderungen dann auch in Konkurrenz mit diesem Subjekt gebracht werden. Also
ich merke das auch richtig selber in meiner eigenen politischen Entwicklung und wie ich meine Begriffe so verwende, dass ich ja durchaus merke, also nur bei Frauen kann ich jetzt aus einer queeren Sicht nicht stehen bleiben. Aber mit Flinter bin ich auch aus verschiedenen Gründen überhaupt nicht zufrieden, weil nicht-binäre Personen mit einer männlich zugeordneten Körperlichkeit oder Transmänner, die passen irgendwie unter den Tisch fallen, dass es oft nicht so ganz klar ist, wer ist jetzt eigentlich gemeint. Meint man damit jetzt irgendwie Frauensternchen oder wirklich Flinter? Also nur alle Menschen, die nicht cis-heteromännlich sind oder so. Also das ist ein bisschen zu diffus. Ist mir oft nicht klar, was genau mit Flinter eigentlich gemeint ist und ob er eine Inklusion, andeutet, die dann in dem realen Kampf oder in der realen Forderung gar nicht so sich widerspiegelt.
Oder die halt auch gar nicht ausdiskutiert wurde.
Genau, und nicht ausdiskutiert wird, was es für die einzelnen Buchstaben jetzt eigentlich bedeutet. Und deswegen bin ich jetzt dazu übergegangen, in einem größeren feministischen Sinne eigentlich nur noch von Frauen und Queers zu sprechen. Das ist jetzt so meine Floskel geworden. Und je mehr ich sozusagen in spezifisch queere oder queer-feministische Forderungen reingehe, dieses Queer auch nochmal aufzudröseln und da einfach zu sehen, dass lesbische, schwule, trans Interbelange oder so einfach nochmal verschieden sind. Aber ich merke selber, dass es auch so eine Suche ist. Und ich bin gerade bei Frauen und Queers, ob es so bleiben wird, weiß ich nicht. Aber ja, also da findet auf jeden Fall eine Form von Reformulierung statt, die stark damit zu tun hat, auf welcher Ebene bewegen wir uns gerade und welche politischen Forderungen erheben wir hier.
Total. Ja. Und ich würde ja auch sagen, dass es fruchtbar ist, die Sachen im Fluss zu halten und das auch transparent zu machen, welche Überlegungen dem zugrunde liegen. Also ich finde Frauen und Queers auch immer noch das kompatibelste und benutze es recht gerne. Und aber gerade in der Auseinandersetzung mit so antikolonialen Feminismus ist mir in den letzten Jahren auch stark aufgefallen, dass ja, also da auch, wie wichtig so eine antirassistische Perspektive ist.
Ja.
Und die ja aber auch in, also das kann der Begriff Queer ja, dafür kann er wirklich nicht herhalten und der Begriff Frauen auch nicht, zu sagen, wir denken damit auch Subjektposition, wo halt Weiblichkeit mit Rassifizierung verbunden ist und da nochmal Erfahrungsräumen, die man sich wirklich genau anschauen muss. Also gerade wenn man selber weiß ist und aus einem sehr weißen, linken oder feministischen Umfeld kommt.
Voll.
Total. Ja. Genau, vielleicht würde ich da mal kurz drauf zu sprechen kommen. Also das eine, die Subjektposition ist ja das, was die Gesellschaft quasi, also die, in die wir so reinwachsen in der Gesellschaft und die andere ja nochmal diese bewusste Politisierung, also jetzt auch nochmal in dem Begriff Frau. Das eine, ich bin zur Frau geworden in dieser Gesellschaft und ich mache Politik als Frau, dass das ja auch nochmal der nächste Schritt ist. Also genau, das eine, also quasi als eine gesellschaftliche Form, der alle Menschen irgendwie unterliegen und das andere eben als das, was ich bewusst setze. Und dann ist es ja auch jetzt eine respektable Sache, zum Beispiel zu sagen, mir ist wichtig, dass ich Sozialistin bin und das ist mir jetzt wichtiger als, oder das ist mir das größere politische Anliegen als das Frausein, oder ich sage, ja, ich gehe als queere Person in feministische Diskussionen, obwohl ich vielleicht auch mich als Frau verorte oder das zumindest jetzt nicht so wahnsinnig blöd oder unpassend finde, aber vielleicht ist für mich wichtig, dass ich mich als Lesbe auf andere Frauen beziehe und darum.
Ich finde das auch so interessant zu sehen, wie so eine, ich sag mal, private Subjektivierung und auch eine private Identität und eine eher politische Subjektivierung oder eine politische Identität entsteht. Also ich würde mich beispielsweise auch oft in einer politischen Position als schwul markieren, also als Mann, der Männer begehrt, obwohl beides in einem privaten Umfeld so nicht stimmt. Finde ich es aber erstmal irrelevant für gewisse politische Bündnisse oder für politische Solidaritäten, die ich empfinde, weil ich in meinem Leben nicht als queer, der queer ist oder so, diskriminiert worden bin, sondern als Mann, der Männer begehrt. Mhm. Und in diesem Sinne fühle ich mich auf eine andere Weise, also das hat jetzt sehr, also eher emotional gesprochen, mit schwulen Männern verbunden, als jetzt einfach nur den Queers in ihrer Gesamtheit. Da ist einfach aufgrund meiner eigenen Biografie und meiner biografischen Erfahrung eine andere Form von Verbundenheit einfach da. Also es war jetzt gar nicht wertend oder so, jetzt, dass es jetzt irgendwie höher wäre als andere, sondern einfach nur in diesem Gefühl. Und deswegen ich mich durchaus auch als schwuler Mann bezeichne, in dem politischen Sinne. Und ich finde das auch wichtig und irgendwie empowernd. Und kann das aber gar nicht so genau fassen. Also wie gesagt, weil ich das auch nicht immer mache. Und das finde ich irgendwie interessant.
Ja, und es ist ja auch, glaube ich, wichtig, auch im Rahmen von feministischem Streiten, sich darüber zu unterhalten. Also eine ähnliche Erfahrung, wie du sie gerade, oder doch vielleicht Erfahrung, wie du sie gerade geschildert hast, habe ich so mit so diesen Frauenräumen der zweiten Frauenbewegung, mit denen ich auch erstmal so ein Herzensding habe oder das auch eingehe und dann kommt da so eine gestandene Genossin von 60, 70 Jahren erzählt, wie sie angefangen haben, feministischen Kampfsport oder Frauenkampfsport aufzuziehen und mir geht so krass das Herz auf und denke mir, krass, das ist irgendwie, und denke mir, du sollst meine Mutti oder meine Oma sein und da komme ich irgendwie schon auch politisch her und das ist irgendwie ein wichtiger Bezugspunkt und vielleicht eine. Dann rede ich später mit einer feministischen Genossin, mit einer nicht-binären Identität darüber, die sagt, ich fühle mich da irgendwie nicht wohl oder habe da irgendwie schon habe das Gefühl, das ist so kein Raum, in dem ich um jeden Preis willkommen wäre. Und dann wird es sich, glaube ich, auf alle Fälle lohnen, das auszukundschaften, wie weit das wirklich der Fall ist. Aber ich kann es auch erstmal in dem Gespräch oder erstmal in diesem privaten oder kleinsten politischen Mikrokosmos so hinnehmen, dass es dann auch etwas ist, wo sie sagt, das ist halt nicht das, wo ich politisch herkomme. Und das ist vielleicht ein queeres Kollektiv oder so, bei dem ich mir denke, oh Gott, wenn ich nochmal Menschen oder Personen höre, dann weiß ich nicht. Genau, und das ist ja aber auch in Ordnung. Also das, mein Gott, daraus jetzt so ein Riesending zu machen, das ist, glaube ich, wirklich verfehlt. Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, diese Erfahrungsräume, die ja auch sehr libidinös besetzt sind oder halt dieses, wo geht mir halt das Herz auf? Also wo habe ich einfach das unmittelbare Gefühl, politisch zu Hause zu sein? Das ist, was ein wichtiger Impuls auch dafür ist, warum man ja die ganze Scheiße macht, sich engagiert.
Ja, wunderbar. Ich glaube, wir haben jetzt so in der letzten Viertelstunde ganz gut herausgearbeitet, wie dieses Navigieren um Gemeinsamkeiten und Differenzen laufen kann. Ich würde gerne das Gespräch in dem Sinne abschließen, dass ich nochmal einen kleinen Schwenk machen möchte, ein bisschen weg von der Politik und hin zu dir auch als Schriftstellerin oder als Schreibende. Wir sind ja beide Autorinnen und das Schreiben nimmt einen wichtigen Teil in unserem Leben ein. Und deswegen würde ich gerne mal ganz unverfänglich fragen, hast du eine Schreibroutine? Und wenn ja, wie sieht die aus? Das würde mich total interessieren.
Ich bin recht zwanghaft in meinen Alltagsgestaltung und könnte auch freundlich sagen, sehr routiniert. Ich habe als junges Ding habe ich sehr viel Thomas Mann gelesen und habe mich immer so ein bisschen identifiziert mit dem Identität, mit dem bürgerlichen Großschriftsteller, der dann morgens von 9 bis 12 Uhr in seinem Arbeitszimmer hockt und um keinen Preis gestört werden darf von
Frau und Kinder sind ausgesperrt.
Ja, oder irgendwelchen Es darf nicht zu kalt und nicht zu warm sein. Der richtige Sättigungsgrad muss mit dem Frühstück erreicht worden sein.
Es gibt ja die Anekdote, dass Thomas Mann einmal seiner Tochter die Windeln wechseln musste und einfach wirklich niemand da war. Und hat einfach einen Nervenzusammenbruch bekommen.
Die kenne ich gar nicht. Ach, dramatisch. Der Arme, ja.
Der Arme, ja. Es ist
unhaltbar, diese Umstände.
Aber nur gut. Also großzügige Parallelen hast du gezogen mit Thomas Mann und in deiner Schreibroutine.
Genau. Ja, ich glaube schon, oder gerade auch in meiner Orientierung auf das geschriebene Wort oder eher so einen vermittelten Umgang mit anderen Menschen oder mit sozialen Realitäten ist mir das schon sehr wichtig. Oder ich kann nicht jeden Tag immer unter Menschen sein, ganz viel. Also es strengt mich dann auch total an und darum liebe ich das und schätze ich das sehr. Und weil die anderen Menschen doch da sein dürfen, aber sie müssen eben leise sein, gehe ich am liebsten in Bibliotheken und sitze da rum, sehr, sehr ausdauernd. Das ist tatsächlich eins meiner allerliebsten Lebensumfelder, Vormittage und manchmal auch so halbe Nachmittage in Bibliotheken zu verbringen und dann so zu schauen, wie frei und weit ich komme mit dem Denken.
Wunderbar.
Mhm.
Und das, also schreibst du jeden Tag? Willst du das sagen?
Nee, also das ist, ich kann leider nicht so richtig leben vom Schreiben und ich habe noch einen Brotberuf. Ich gebe Unterricht in Deutsch als Fremdsprache, was auch ein sehr cooler Beruf ist. Also ich denke oft daran, dass ich sehr froh bin, den gefunden zu haben nach so verschiedenen Ausflügen in verschiedene Brotberufe. Und ich mag das sehr, mit Leuten aus verschiedenen Ländern da zusammen zu sein und ausgerechnet über das Thema Sprache in Kontakt zu geraten. Und ich mag diese beiden Vormittage auch sehr gern, die ich da mit meinem Deutschkurs verbringe. Ich bin aber auch immer froh, wenn sie dann um sind und ich wieder in der Bibliothek sitzen kann.
Schreibst du von Hand oder mit Schreibmaschine oder mit Laptop?
Schreibst du von Hand? Gibt es überhaupt jemanden, der wirklich mit Hand schreibt?
Von Hand kenne ich, glaube ich, wer war das denn nochmal? Nee, ich krieg's nicht mehr zusammen. Ich war, also ein Freund von mir, der schreibt mit Schreibmaschine.
Wow, krass.
Das finde ich auch schön.
Aha.
Also es hat irgendwie eine andere Haptik. Also gerade für alle ADHSlerInnen, die hier zuhören, also wenn ihr mal auf einer ordentlich renovierten und gut gemachten Schreibmaschine schreibt, das haptische Feedback, was die Finger erfahren, das ist einfach eine Form von so leichter Reiz, den es so ein bisschen braucht, um diesen Fidget-Character von Schreiben ins Schreiben reinzubringen. Also oder dieses Fidget-Toy-artige ins Schreiben reinzubringen. Also für die so ein bisschen Konzentrationsprobleme haben beim Schreiben. Also Schreibmaschine ist auf jeden Fall ein sehr anderes Gefühl. Und zwar eine mechanische, keine elektrische Schreibmaschine. Das wäre ja witzlos.
Ach krass, die auch so richtig laut ist dann.
Es gibt ja so Flüster... Anschläge, keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht so gut aus, aber also gar nicht. Genau, dass man da so ein bisschen anders mit, also die ein bisschen leiser sind, mehr wahrscheinlich fürs Büro oder so. Aber da gibt es wirklich sehr, sehr wilde Maschinen, auch Designteile, die wirklich toll sind. Also ich spare gerade ein bisschen, also so teuer sind die auch nicht, aber also gut restaurierte Schreibmaschinen kriegst du irgendwie zwischen 60 und 100 Euro. Und da werde ich mir jetzt auch mal eine anlachen. So romantisch auf meinem Land sitzen. Naja, okay, ist nicht mein Anwesen, aber romantisiert im Dorf sitzen und auf Schreibmaschine schreiben. Mal gucken, ob das irgendwas an der Art und Weise macht, wie sich mein Schreiben verändert. Aber gut.
Ja, die Haptik von Schreiben ist total super. Also ich versuche es auch immer wieder. Also früher habe ich auch viel Tagebuch mit der Hand geschrieben. Mittlerweile mache ich das nicht mehr und ich komme irgendwie auch nicht so richtig wieder hin an den Punkt. Aber
meine Hand tut einfach nach zwei Zeilen weh. Ich bin so verkrampft, das ist ganz schlimm.
Ja, und die Handschrift leidet ja auch darunter. Die sehen auch weniger flüssig aus, bei mir zumindest, als vor 15 Jahren. Und in Urlauben stelle ich immer fest, wenn ich dann so ein kleines Notizbuch, also mein aktuelles ist wirklich sehr klein so, und wenn ich dann so Tageseindrücke notiere und überhaupt mal anfange, wieder lange Sätze mit der Hand zu schreiben, was man ja auch auf dem Computer, finde ich, tendenziell weniger macht oder schneller abschweift und dann unten drunter schon mal notiert, wie der nächste Satz anfangen soll, dann merke ich, dass das eigentlich was sehr Schönes ist oder dass diese Sehnsucht nach dem Haptischen auf alle Fälle, das Haptische mit dem Denken zu verbinden, dass ich das auch dolle habe und trotzdem scheitere ich immer so ein bisschen an der Praxis.
Du schreibst ja, egal auf welchem Medium oder wie, ja zwei verschiedene Arten von Texten. Sag ich jetzt mal grob, also du bist auf der einen Seite Sachbuchautorin, Theoretikerin und auf der anderen Seite schreibst du Romane. Wo ist denn der Unterschied für dich zwischen dem Schreiben feministischer Theorie und dem Schreiben von Romanen? Ich finde, das kann man auch sagen, feministischen Romanen. Gibt es überhaupt einen Unterschied? Und warum ist es dir wichtig, diese beiden Ebenen schriftstellerisch zu durchdringen? Oder diese beiden Genres?
Ich würde sagen, was beiden zugrunde liegt, ist schon so dieses Bedürfnis, in Austausch mit der Welt oder mit anderen zu kommen, dass das so was, so ein, glaube ich, auch so dolle autobiografisch geformtes Bedürfnis ist, über diese indirekte Art des Schreibens andere Menschen zu erreichen oder in Austausch zu treten. Und daran unterscheidet sich das politische und das literarische Schreiben bei mir eigentlich gar nicht. Also auch dieses irgendwie so zu schreiben, dass Leute was damit anfangen können, dass sie das gut lesen können, dass sie es mit eigenem verbinden können und mich dann auch so gesehen oder verstanden fühlen. So, ich glaube, das sind so wichtige Impulse, die mich jetzt auch zum einen eben von so einem sehr krass komplexen akademischen Duktus fernhalten und auf der anderen Seite aber auch von sehr avantgardistischen Formen. Also die stehen dem bei mir entgegen. Nicht, dass ich die blöd fände, aber das ist einfach gar nicht so meins. Und also literarisch geschrieben habe ich eigentlich immer schon. Und und ich liebe es schon sehr und fühle mich darin aber komischerweise auch immer irgendwie viel ausgelieferter oder verletzlicher als im politischen Schreiben. Wobei dem ich mir so denke, naja, da hat man doch dann die Thesen, über die kann man so diskutieren und das ist irgendwie, die in eine schöne Form zu bringen, das ist sowas, was da auch noch so rein muss. Aber so beim literarischen Schreiben habe ich noch viel mehr das Gefühl, dass das was so sehr Intimes, Eigenes ist. Und ich glaube, das kam ein bisschen in den letzten Jahren, dass ich so das Bedürfnis hatte, die Sachen mehr zu verbinden. Also das zu entdecken, was halt in diesem scheinbar so objektiven Form des politischen Schreibens, wie die so sehr mit dem eigenen zusammenhängen. Also was, glaube ich, auch mit diesem inhaltlichen Fokus auf mehr Selbstreflexion zusammenhängt und auch da vielleicht nochmal mir das Meandern mehr zu trauen. Genau. Und deshalb, glaube ich, in Feministisch Streiten 2 ist das vielleicht auch, also ist das auf alle Fälle ein bisschen stärker als dieses, ich nehme mir jetzt als Gerüst so eine Form des politischen Essays, der aber so relativ, also ein Stückchen weit von mir weg ist und ein bisschen polemisch ist und dem ich so diese Attitüde der Denkerin, die das schon alles durchschaut hat, einnehmen kann. Das will ich eigentlich auch politisch nicht mehr. Und ich denke, das beeinflusst sich dann auch so ein bisschen vielleicht gegenseitig, das politische und das literarische Schreiben. Jedenfalls bin ich gespannt, wie sich das in Zukunft mal so treffen wird.
Ja, wunderbar. Koschka, ich habe keine weiteren Fragen mehr, also zumindest nicht auf meinem Zettel. Ich danke dir vielmals für das Gespräch. Ich bin auch sehr gespannt, wo sich deine Reise denkerisch und schriftstellerisch weiter entwickeln wird, ob vielleicht doch am Ende die Mischform noch rauskommt, das literarische Sachbuch. Wir dürfen gespannt sein. Danke für die Zeit, die du dir genommen hast und dass du deine Gedanken so ausführlich hier mit mir und uns geteilt hast. Danke für das Gespräch.
Ja, ich danke auch für das schöne Interview.